Hello, I'm Warwick Davies, the Group Vice President for IDG World Expo, and you're listening to Radio Tux.
Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallo liebe Hörer und willkommen zu der Radio Tux Magazinsendung August 2011. Und diese Sendung ist eine ganz besondere und wir hoffen, ihr habt etwas Zeit mitgebracht. Wer es noch nicht bemerkt hat, Linux ist dieser Tage 20 Jahre alt geworden. Und deshalb ist das hier auch eine entsprechende Spezialsendung. 20 Jahre, das ist schon eine Menge. Nun, ganz so lange bin ich noch nicht dabei. Wisst ihr eigentlich noch, wie ihr zu Linux gekommen seid? Ich weiß das noch ziemlich genau. Eigentlich war das so ein ganz komischer Umstand. Ich war im Urlaub in Berlin und hatte meinen Laptop dabei. Zu der Zeit bastelte ich gerade irgendetwas in Java und aus irgendeinem Grund zerriss es mir das Dateisystem. Das war Mist. Zwar hatte ich ein Backup meines Projektes, nur kein laufendes System mehr. Natürlich hatte ich im Urlaub auch keine Installations-CD für das komische Betriebssystem aus Redmond dabei. Eigentlich hatte ich das Thema Programmierung für den Urlaub schon abgehakt. Da stolperte ich in einem Berliner U-Bahnhof über ein seltsames Magazin, das eine Version von SUSE Linux enthielt. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr, welche Zeitschrift es war und heute auch nicht mehr, welche Version von SUSE darauf enthalten war. Irgendwas um die Version 9, glaube ich. Ich weiß heute noch, wie überrascht ich war. Zuerst einmal war die Installation kein Problem und anschließend hatte ich ein System, das bereits voll funktionsfähig war. Ich kannte nach einer frischen Installation nur nackte Betriebssysteme, aber hier brachte die Distribution alles mit, was man zum Arbeiten brauchte. Textverarbeitung, ein bisschen was zum Entwickeln und dann die Software sogar in Paketen unterteilt, die vom Distributor gepflegt und mit Sicherheitsupdates versorgt wurden. Mein wirklicher Aha-Effekt lag dann aber tatsächlich in der Benutzung des Desktops. Linux auf dem Desktop ist ja heute noch, na sagen wir, schwierig durchzusetzen. Bisher habe ich aber noch nie verstanden, warum eigentlich. Schon damals war ich total begeistert, dass ich mehrere Arbeitsflächen hatte und für jedes Fenster sagen konnte, dass es dauerhaft im Vordergrund bleiben sollte. Ich war bis dahin ja nur Windows gewöhnt. Und da gab es so etwas höchstens durch Tools, die man dazu installieren musste. Auch heute, Jahre später, kann das Betriebssystem aus Redmond das noch immer nicht. Für mich war das damals der Grund, bei Linux zu bleiben. Nicht die Kosten und auch anfangs nicht die Ideologie dahinter. Nein, ich kam mit Linux oder von mir aus auch mit dem KDE-Desktop einfach besser zurecht als mit Windows. Hatte ich die Entscheidung, bei dem freien Betriebssystem zu bleiben, erst einmal getroffen, blieb mir nichts anderes übrig, als zu lernen, wie ich meine Arbeiten, die ich früher unter Windows errichtet hatte, nun unter Linux erledige. Die Entscheidung dazu habe ich bis heute nicht bereut. Was genau eigentlich Linux ist, das werden euch nun Dirk und Roman erklären.
Kommen wir zum Thema 20 Jahre Linux. Und dazu ist ja zunächst mal die Frage, was ist Linux überhaupt und was ist es nicht? Und da gibt es ja verschiedene Ansichten. Wenn man es ganz klar sehen will oder sauber trennen will, dann ist Linux eigentlich nur der Kernel.
Einzig und allein der Kernel, zusammen mit ein paar Treibern, die die Hardware funktionstüchtig machen. Punkt.
Genau, also die Ein- und Ausgabe steuert, das Dateisystem auch noch bewirtschaftet und das wäre es dann.
Ja, so die Mutter aller Prozesse, dieser Init-Prozess ist noch dabei und ein sogenannter Scheduler, der halt das Multitasking ermöglicht, der verschiedene Prozesse untereinander umschaltet, der auch noch, aber das war es genau.
Ja, und damit kann man ja nichts anfangen.
Nö, macht einen schlanken Fuß, aber mehr auch nicht.
Ja. Und als Linus damals seine Nachricht verschickt hat, hat er ein bisschen mehr gehabt als nur das.
Ein kleines wenig mehr, genau.
Und das wäre dann schon auch demzufolge etwas mehr als Linux.
Genau. Er hat bei seiner Ankündigung, da werden wir im geschichtlichen Teil auch nochmal drauf eingehen, hatte er die Bash mit an Bord, eine Version 1.08 und die GNU Compiler Collection in Version 1.40, also alles von vor dem Krieg. Und damit er überhaupt etwas tun konnte und mit einer Bash, einem Compiler und einem Kern darunter kann man halt schon ein bisschen was machen.
Genau. Und da hat er dann im Usenet darüber informiert. Dirk, du hast vorher bei der Vorbereitung den Termin genannt. Das war der 26. August 1991.
Genau. Da hat er angekündigt, dass er was in seiner Garage zusammengeschraubt hat und dass er darüber hören möchte, was Leute an, also er hat versucht, einen freien Minix-Klon zu bauen. Minix war früher ein Betriebssystem, was sehr viel Geld gekostet hat, was er sich von seinem Taschengeld gekauft hat, und er wollte was Freies bauen und hat dann die Leute auf dieser Mailingliste, hätte ich jetzt fast gesagt, in dieser Newsgroup CompOS Minix gebeten, doch mal ihre Vor- und Nachteile oder das, was sie gut und schlecht finden, an Minix bekannt zu geben. Und hat gesagt, er hat da so ein bisschen was gebaut. Da ist schon eine Bash drin, da ist ein GCC drin und er glaubt, dass er da in den nächsten Monaten mit was erreichen kann.
Ja, er hat dann auch noch mitgeteilt, dass es nicht so professionell wie GNU wäre.
Ja, und dass bestimmt nicht mehr als AT-Festplatten unterstützt werden.
Genau, hat er damals so geschrieben. Das war so die erste Veröffentlichung, wenn man so will, von diesem Kernel und den zwei Anwendungen drumherum. Und wie wir alle sehen, ist dann sehr viel passiert mittlerweile. Aber bleiben wir noch einen Moment dort. Die freie Software war ja damals schon ein Thema. Also Richard Stallman, für die meisten ein Begriff wahrscheinlich, sonst werden wir sicher noch kurz auf ihn zurückkommen, war ja schon viel länger aktiv.
89, glaube ich, war es. Oh, sogar noch weiter voraus, 83 tatsächlich.
Ja.
Da war ich gerade 15. Da hat er schon viel zu freie Software gemacht, weil er, wie soll man das sagen, er ist ein freier Evangelist für freie Software. Man könnte auch sagen, er ist ein liebenswerter Idiot.
Ja.
Er ist zumindest jemand, der das Maximale fordert, um das Mögliche zu erreichen. Er fordert komplett freie Software. Und es geht bei ihm so weit, dass er tatsächlich privat nur ein Netbook benutzt, was komplett offen dokumentiert ist. Und auch wenn das total Mist ist, um es mal offen zu sagen, so benutzt er das trotzdem, weil er halt seine Idee weitertreiben möchte.
Ja, da ist er halt wirklich mit Fleisch und Blut voll dabei. Wir kommen dann auch im vierten Teil noch auf ihn zurück in den Büchervorstellungen. Da gibt es auch noch etwas ganz Spannendes dazu. Ja, Dirk hat recht, das GNU Project war ja 1983 schon gestartet. Und 1989 kam dann die erste Version von der General Public License. Und das ist ja auch immer ein Thema, das zusammen mit GNU genannt wird.
Genau, und erzählen wir euch gleich noch was im geschichtlichen Teil zu. Jetzt nur so, das ist die Basis, auf der Linux, der Kernel halt nicht. Das ist mit der Namensfindung ein bisschen schwierig, in der das Betriebssystem mit dem Linux-Kernel aufsetzt. So. Das ist die Basis dafür.
Genau. Dazu ist noch zu sagen, dass ganz am Anfang Linux nicht frei war. Wir werden das im geschichtlichen Teil dann nochmals kurz beleuchten. Das war erst etwa ein Jahr später, wurde es dann frei unter GPL gestellt. Aber, wie Dirk schon gesagt hat, die Idee dahinter war sowieso oder trotzdem, dass es ein freier Kernel wird.
Ganz genau. Linus hat am Anfang auch gar nicht gedacht, dass er so viel Feedback bekommen würde. Er hat später erst Platz auf dem FTP-Server der Uni bekommen, da hat er vorher noch gar nicht dran gedacht, um das auch allen freizustellen. Und derjenige, der den FTP-Server verwaltet hat, der tatsächlich auch den Namen vorgeschlagen.
Er hat das einfach genommen.
Ja, genau. Ja, weil er das doof fand, was Linus halt vorhatte, genau.
Und der Linus hat dann nachträglich zugegeben, dass der Name auch besser ist.
Ja, genau.
Ja, und so gesehen kann man sagen, das, was Linus damals vorgestellt hat, das war eigentlich schon eine kleine Distribution, weil es mehr war als der Kernel.
Genau.
Und damit sind wir schon fast bei der Definition, was eine Distribution ist.
Genau. Eine Distribution ist sowas wie eine Geschmacksrichtung von Linux, die sich dadurch auszeichnet, dass der Linux-Kernel enthalten ist und eine beliebige Anzahl an Programmen dazu zusätzlich. Und je nachdem, wie diese Programme dazu gemischt werden, spricht man von Distribution.
Ja, genau. Und da kommt es halt vor allem darauf an, für welche Art von Benutzern ist diese Distribution gemacht oder was ist das Zielpublikum? Es gibt ja welche, die jetzt eher Multimedia-Sachen machen wollen, dann haben die spezielle Distributionen oder Büroarbeiten oder einfach sehr stabil. Und da schaut man auch drauf, dass die einzelnen Programme untereinander möglichst gut zusammenwirken.
Genau.
Und das ist die Kunst derjenigen, der die Distribution erzeugt oder freigibt, das halt möglichst gut zu machen. Da steckt noch ein bisschen Arbeit dahinter, weil man das gegenseitig anpassen muss noch. Und dort sieht man auch dann vor allem in den Details die Qualität der Distribution.
Genau, also der ganz große Zusammenhang ist, dass die ganzen Programme, die unter Linux laufen, sogenannte geteilte Bibliotheken, Shared Libraries, benutzen. Und alle Programme, die zu einer Distribution gehören, die nutzen halt die gleichen Shared Libraries. Und das heißt, dass man vielleicht eine ältere Version eines Programmes einbinden muss, weil nur die mit dieser älteren Version einer Library zurechtkommt. Und darin genau, was Roman sagt, darin besteht genau die Kunst, genau die richtigen Sachen zu finden, die ineinander greifen.
Und da gibt es ja eine sehr große Auswahl von Distributionen mittlerweile, die fast ins Unübersichtliche geht, vor allem wenn man auch die dazu zählt, die es nicht mehr gibt heute. Wir haben in diesem Teil, also in der Einführung, die allerwichtigsten uns notiert. Eigentlich könnte man sagen, die wichtigsten heute oder diejenigen, die am meisten Einfluss noch ausüben heute, das dürfte Slackware, Debian und Slackware sein.
Und Red Hat.
Red Hat.
Genau. Das sind so die Mütter und Väter mehr oder weniger fast aller Distributionen.
Genau. Da gibt es eine kleine Ausnahme, Gentoo, glaube ich, das basiert auf einem
Enoch. Genau. Gentoo ist halt auch eine sehr, sehr mächtige Distribution momentan. Wir haben uns 7 Distributionen rausgesucht. Die 3 Gründerdistributionen, wenn man so will, das sind eben Slackware, Debian und Red Hat. Und als Debian-Derivat Ubuntu, was es auf dem Desktop breiter gemacht hat. Red Hat hat einen freien Klon bekommen, das ist Fedora. In Fedora werden alle möglichen neuen Sachen getestet, bevor sie in Red Hat Einzug finden. Das ist eine sogenannte Bleeding-Edge-Distribution, also wo man ziemlich nah vorne dabei ist. SUSE Linux setzt auf Slackware auf. Es war eigentlich die deutsche Übersetzung der Slackware und halt Gentoo. Und damit haben wir alle 7, wie wir finden, einflussreichsten aktuellen Distributionen zusammen.
Genau. Da kann man natürlich ein bisschen anderer Meinung sein, dass da noch eins fehlt oder eins oder zwei oder vielleicht eins, zwei zu viel drin sind. Das ist unsere persönliche Färbung.
Genau. Wir wollen Debian recht herzlich gratulieren zum 18. Geburtstag, der vor ein paar Tagen war. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt's verdient, jawohl.
Genau. Debian ist ja Vater so mancher Distribution.
Ja.
Und schön, 18 Jahre.
Stolze Zeit, oder?
Genau. Also eine der ältesten Distributionen, Slackware ist die älteste mittlerweile, noch aktive Distribution. Und dann folgt Debian, glaube ich, mittlerweile.
Mhm.
Ja. Jetzt gibt es ja nicht nur Distributionen, sondern die werden nochmals dann vergabelt oder unterteilt. Man spricht auch von Abspaltung oder die Briten reden von Forks.
Forks?
Ja.
Ja.
Und da geht es darum, dass eine Distribution, nennen wir der Einfachheit halber mal Ubuntu.
Vielleicht mal was kennen.
Und da gibt es ja dann verschiedene, so man könnte fast sagen, wie Unter-Ubuntus, also Unterteilungen innerhalb der Distribution. Zum Beispiel das Ubuntu, das die Arbeitsumgebung KDE einsetzt, das ist dann Kubuntu. Und da spricht man dann von einem Derivat.
Genau, das sind Teile, die gleichen Paketquellen benutzen oder die gleiche Basis benutzen, nur eine andere, anders zusammengewürfelte Zusammenstellung der Pakete haben. Genau.
Und bei Ubuntu ist ja dieses Jahr jetzt ein neues dazugekommen, ein neues Derivat, nämlich Lubuntu mit LXDE. Die haben schon sehr lange gewirkt, sind aber erst jetzt offiziell dazugekommen. Warum, weiß ich nicht mal genau, warum das so lange gedauert hat.
Ich weiß es tatsächlich auch nicht, ich weiß nur, dass sie es sehr lange versucht haben.
Ja, und 2 Anträge, glaube ich, schon gestellt haben, offizielle, und ja, das hat jetzt geklappt.
Ja.
Das ist ein Derivat. Gibt es sicher natürlich auch bei anderen Distributionen natürlich. Und es gibt, wir haben ja jetzt bei Ubuntu so die quasi offiziellen Derivate wie Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Myfbuntu, was es noch alles gibt. Und dann gibt es auch inoffizielle, weil ja viele der Distributionen, die sind ja frei. Die kann man einfach nehmen, kopieren, Fork draus machen, was Neues draus machen. Da gibt es sehr viele, auch bei Ubuntu zum Beispiel Mint basiert auf Ubuntu. Heute gibt es auch eine Version mit Debian als Unterbau, aber damals gab es, glaube ich, glaube ich, 2006 haben die angefangen, gab es Ubuntu als Unterbau. Das ist so nicht offiziell vom Canonical gesteuert.
Genau, die benutzen die Paketquellen von Canonical, stricken ein paar eigene Pakete und ein bisschen Optik dazu und releasen sich als eigenes Betriebssystem oder werden als eigenes Betriebssystem veröffentlicht. Genau. Mhm.
Bei Mint gibt es dann auch zwei, drei unfreie Sachen, die da dabei sind. Ist aber sauber dokumentiert.
Genau.
Ja. Das sind so die kurzen Erklärungen, Distribution, Derivat. Die Entwicklung von Linux, das ist ein ganz spannendes Modell. Wir kommen dann bei der Geschichte nochmals darauf zurück.
Genau, eine Besonderheit ist zu nennen, weil Linus Torvalds der Gründer von Linux ist quasi, nimmt er sich das Recht raus, als wohlwollender Diktator zu entscheiden, welche Dinge Einzug in den Kernel halten und welche nicht. Das nennt man Benevolent Dictator, das ist das gleiche, was Mark Shuttleworth bei Ubuntu macht, oder wohlwollender Diktator. Das heißt, es werden Anträge gestellt über neue Features, die in den Kernel sollen, und Linus Torvalds entscheidet, was rein soll und was nicht rein soll. Das spricht später, jede weitere Entwicklung in einer Kernel-Reihe wird durch den Kernel-Maintainer, also durch den Hausmeister quasi. Für den letzten Kernel war das Greg Krohr-Hartmann, da kommen wir gleich später auch nochmal drauf zu sprechen, gemacht, also wo dann Fehlerbehebungen passieren und vielleicht Performance-Verbesserungen passieren. Aber das, was als Grundlage im Kernel selber drin ist, das wird durch Linus Torvalds entschieden.
Genau. Ja, er tut sich auch nicht immer ganz leicht und ab und zu schimpft er über seine eigene Entscheidung. Kürzlich hat er geflucht, der Kernel sei viel zu schwer und schwerfällig und plump und weiß ich was alles. Da hat er sich aber, glaube ich, wieder erholt. Also nicht der Kernel, sondern
ja, kann sein. Aber es zeigt ja auch, was ich ganz wichtig finde, dass er dennoch kritisch, obwohl er halt das System gemacht hat, dass er nicht betriebsblind wird, sondern dass er schon auch noch kritisch auf sein eigenes Kind guckt, genau. Was ich sehr gut finde.
Mhm. Das macht er auch rundherum. Also er hat ja kürzlich sich relativ kritisch gegenüber GNOME 3.0 geäußert und zum zweiten Mal jetzt seine Arbeitsumgebung gewechselt auf XFCE, glaube ich. Und er war ja ursprünglich mal ein KDE-Mensch und bei der Version 4 ist er da abgesprungen. Die Gründe weiß ich nicht.
Ja, er fand es einfach scheiße. Also man kann es ganz platt so sagen, genau. Dann hat das halt nicht weiter. Die KDE 4.0, die war auch nicht so toll, muss man tatsächlich sagen. Und da hat er halt den Absprung gemacht.
Ja. Und bei GNOME, da hat er eher so wie zwei Äste von Begründungen, habe ich das Gefühl gehabt, sind da vorhanden von ihm. Auf der einen Seite sachlich begründete und auf der anderen Seite hat er auch mal gesagt, das wäre bekloppt, was die da machen und so. Also da war auch recht viel Emotion drin.
Genau. GNOME 3 kommt ja genauso wie bei Unity oder wie ich jetzt gelernt habe, bei macOS 10 Lion ein anderes Bedienungskonzept zum Einsatz. Das ist nicht jedermanns Sache, da muss man sich komplett umgewöhnen und es gibt halt relativ wenige Leute, die sich umgewöhnen wollen. Ich selber habe es mal mit Unity versucht, bin aber überhaupt nicht damit zurechtgekommen und jetzt nutze ich GNOME 3, na gut. Aber man muss zu Linus Torvalds auch sagen, das ist keine Lichtgestalt, das ist kein großer Held, sondern das ist ein Mensch wie du und ich. Mit Schwächen und mit Stärken und nur man hört mehr auf ihn, weil er halt Linus Torvalds ist.
Genau. Ja. Es gibt noch einen Film von ihm, den werden wir sicher auch noch verlinken.
Dann. Echt?
Ja, wo ein geschichtlicher Abriss, der ist auf YouTube verfügbar, ist ursprünglich bei Arte ausgestrahlt worden.
Ah, okay.
Den habe ich mir mal eingezogen für die Vorbereitungen da. Heute, da spricht auch sein Vater, sein Lehrer
und Streber
und seine Mutter.
Und mir hast du den Link nicht gegeben.
Doch, hab ich
echt, habe ich nicht gesehen.
Ja. Siehst du?
Okay, gut.
Ja. Jetzt, wir wollen diesen ersten Block gerne abschließen mit der Begründung, weshalb dir und ich freie Software benutzen und unterstützen.
Weil wir es können.
Ja,
damit,
ich glaube, das ist nicht das, was die Leute hören wollen.
Nein, bestimmt nicht. Also ich nutze freie Software aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich freier Software mehr Vertrauen entgegenbringe als geschlossener Software, weil ich einfach glaube, auch wenn ich selber nicht alles überprüfe, dass die Software keinen größeren Blödsinn anstellt, um es mal so zu sagen. Kommen wir gleich nochmal drauf zu, wenn wir erklären, warum wir eigentlich auf Linux umgestiegen sind. Und der zweite Grund ist, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist durch den Strukturwandel, sind da sehr viele Leute arbeitslos geworden. Die Leute können sich einfach keine Lizenzen leisten für teure Software. Und um an der Wissensgesellschaft teilzuhaben, ist halt eine freie Software ein ganz großer Punkt, der wichtig ist, ganz einfach.
Genau. Geht mir ähnlich. Also mein Hauptgrund ist der, dass ich die Meinung vertrete, Wissen sollte nicht eingesperrt werden. Das sollte frei zur Verfügung sein, damit es sich auch ausdehnen kann und verbessern kann. Das ist eigentlich mein Hauptgrund, weshalb ich freie Software unterstütze, auch die Community rundherum ein bisschen unterstütze. Benutzen tue ich die Software aus denselben Gründen wie Dirk. Ich denke, wenn da irgendwelche Malware oder so drin versteckt ist, dann wird die sehr rasch gefunden und aufgedeckt, weil halt die Quelle frei ist, jeder reinschauen kann. Und für mich noch ein wichtiger Grund ist, bei Linux oder damals, als ich umgestiegen bin, war halt die Unterstützung für Neueinsteiger sehr hoch. Mhm. Was bei Windows vielleicht auch war, ich habe einfach die Orte nicht gefunden, wo es das ist, aber das ist mir aufgefallen damals.
Der Community-Gedanke ist größer, ne? Ja. Das sehe ich auch so genau.
Das sind so unsere wichtigsten Gründe. Es gibt sicher noch mehr. Also auch Geld spielt ganz bestimmt eine Rolle. Es gibt ja Software, die in einem Bereich, Kostenbereich liegt, die zu verkraften ist. Aber es gibt auch welche, ja, zum Beispiel Dreamweaver oder so, um Webseiten zu erstellen, der kostet irgendwie 1200 Franken. Das gebe ich nicht aus für Software.
Das brauche ich auch nicht. Also wenn ich da nicht beruflich mitarbeite und da wirklich einen Vorteil sehen würde, würde ich, also ich habe auch nichts dagegen, Geld auszugeben für Software, aber ich habe ein Problem damit, Geld auszugeben für Software, die ich nicht brauchen kann.
Ja. Ja.
Und bei mir spielt noch eine Rolle, dass Linux deutlich mehr Hardware unterstützt als Windows. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu, auch wenn das kaum jemand wahrhaben möchte. Nur halt nicht immer die aktuellste Hardware. Das ist der einzige große Unterschied.
Ja, genau. Auch nicht mehr so schlimm wie früher.
Das stimmt.
Auch etwas schneller geworden bei Linux. Aber es gibt zum Teil immer noch.
Ja.
Zum
Beispiel Nischenprodukte. Ja, das stimmt.
Ja. Jo. Das wäre der Block 1 gewesen. Wir würden jetzt hier die Radio-Tux-Hörer rausschmeißen.
Genau, auf Wiedersehen.
Vielen Dank euch beiden für die Erklärung. Wir werden die beiden heute noch öfter hören. 20 Jahre Linux. Das ist eine lange Zeit, in der viel passiert ist. Roman und Dirk haben sich die Aufgabe gestellt und versucht, die Geschichte von Linux für euch zusammenzutragen. Heraus kam ein fantastischer Mammutbeitrag.
Ja, wir sind beim zweiten Teil oder beim Block 2 von 20 Jahre Linux. Rückblick. Und wir machen jetzt tatsächlich einen Rückblick und wollen ein bisschen über die Geschichte von Linux sprechen.
Genau, es wird eine ganze Reihe an Jahreszahlen geben. Die sagen wir euch nicht, damit ihr die auswendig lernt, sondern um euch eine Idee zu geben, wann bestimmte Sachen geschichtlich einzuordnen sind. Wir haben nicht nur Linux-Teile in unserer Zeitlinie, sondern auch ein paar bekannte Programme, die zu einem bestimmten Zeitraum erschienen sind, so um ein bisschen Anhalt zu geben.
Genau, damit ihr auch eine Idee habt, wo wir jetzt stecken, zeitlich. Die einen oder anderen werden sich sicherlich erinnern dann, welche Zeit das war.
Genau.
Ausblickend, wir werden das auch verlinken, gibt es eine GNU Linux Distribution Timeline. Das ist ein sehr großes Dokument.
Wenn ihr Roman und mir eine Freude machen wollt und einen A0-Plotter habt, wir wären dankbare Abnehmer einer ausgeplotteten Timeline.
Genau, wären wir. Oder zwei.
Oder 100. Nein, aber wenn einer von euch einen Plotter hat, bitte melden, ich zahle das auch gerne. Aber da hätte ich wirklich Spaß dran.
Genau, ich auch. Das ist wirklich sehr schön gemacht auch. Diese Timeline, da sieht man, welche Distributionen wann entstanden sind. Es sind auch die Anführungszeichen toten Distributionen da drauf, die nicht mehr gepflegt werden. Und halt die ganzen Äste.
Genau.
Und dort sieht man dann auch schön, wie wir in Teil 1 gesprochen haben, die drei Mütter oder Väter.
Und es ist sehr interessant zu beobachten, wie die ganzen Distributionen zusammenhängen.
Genau, ja. Und welches es nicht mehr gibt, Teile, viele kenne ich gar nicht, weil die schon sehr früh gestorben sind.
Das geht mir auch so.
Mhm. Das ist spannend. Ja, wenn wir jetzt einsteigen wollen in die Geschichte, dann starten wir am besten wahrscheinlich 1983.
Genau, 8 Jahre bevor Linux tatsächlich entstanden ist. Das ist das Geburtsdatum des GNU-Projektes.
Ja, damals war ich 18
Ich war 15. Jo, ich bin gerade in die Oberstufe gekommen. Genau, 15. Und in der Tanzschule, glaube ich, auch. Naja, das ist schon ein bisschen länger her, okay?
Damals hat Richard Stallman das GNU Project gestartet. Stallman ist eine Ikone in der freien Softwarebewegung. Er ist sehr eigen, wir haben in Teil 1 kurz von ihm gesprochen. Er lebt das wirklich konsequent durch, was er predigt. Das ja. Muss man zugute halten.
Absolut.
Auch wenn das nervt.
Ja, es nervt total. Und ich meine, es gibt ein paar nette Eigenheiten. Zum Beispiel schläft er nie in Hotelzimmern. Wenn er irgendwo hinfährt, dann sucht er sich immer jemanden, wo er auf der Couch schlafen darf. Und wenn er keinen findet, bei dem er auf der Couch schlafen darf, dann kommt er nicht. Und, aber er ist penetrant. Deswegen, er ist ein Visionär, aber er ist ein Idiot. Also ich bestehe darauf, dass er tatsächlich ein Idiot ist. Aber er muss vielleicht ein Idiot sein, um seine Vision auch nach vorne treiben zu können. Ich meine das jetzt nicht bösartig als Idiot.
Schon ein bisschen so sagen, er ist eine sehr eigenartige Persönlichkeit. Trifft man nicht gleich wieder. Angefangen hat das Ganze eigentlich wegen einem simplen Programm, das einen Drucker steuerte, das er verbessern wollte und nicht konnte, weil die Software verschlossen war.
Genau, und da hat er anscheinend so geflucht, dass er gesagt hat, also, das kann ja gar nicht sein, ich will ja gar nicht, ich zahle denen ja gerne die Lizenzkosten, aber ich möchte gerne in der Lage sein, das so zu verändern, dass es für mich funktioniert.
Ja. Und er hat dann auch angefragt, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Firma das war, aber es gab es nicht so sehr viele, die das gemacht haben. Und er hat eine Absage bekommen. Er hat also wirklich nur die binäre Version gehabt und den Quellcode nicht zur Verfügung gehabt, auch nicht bekommen. Und das hat ihn sehr geärgert und hat dann entschieden, er möchte ein freies Betriebssystem.
Genau, wo alles frei ist, wo man alles verändern kann und wo man halt, wenn man Probleme hat, die auch selber lösen kann. Das ist, der Ursprung ist, wie der Roman gesagt hat, der Ursprung ist dieser Druckertreiber und davon ausgehend hat er gesagt, wenn jemand anderes mal vor einem Problem steht, möchte ich, dass der auch in der Lage ist, sein Problem zu lösen oder jemanden zu bezahlen, der das Problem lösen kann.
Ganz genau. Dann hat es verschiedene Applikationen aus dem GNU Project gegeben, bekanntere davon Bash, Emacs, Knash, GTK Plus,
Sendmail.
Ja, genau.
Also es gibt eine Liste, die verlinken wir natürlich auch. Es gibt eine Liste von Programmen, die ja, bestimmt 150, 200 Titel enthält.
Ja, viele sind mir unbekannt, viele kenne ich davon. Und ihr werdet sicher die eine oder andere Software wiedererkennen oder sogar nutzen. Und dem Ganzen hat dann aber etwas ganz Entscheidendes gefehlt, da kommen wir später noch drauf zurück, nämlich Hurt.
Hurt, genau.
Hurt wäre ja der Kernel, der Kern des Betriebssystems, umsäumt von den Applikationen, die wir genannt haben. Und Hurt befindet sich bis zum heutigen Zeitpunkt noch in der Entwicklung.
Genau, das wird als nie enden wollende Geschichte betrachtet. Man hat gesagt, es wird der Tag kommen, an dem Duke Nukem 3D Plus und GNU Hurt gleichzeitig rauskommen werden. Duke Nukem ist da, GNU Hurt ist noch nicht raus. Wahrscheinlich wird es auch nie erscheinen. Man weiß es nicht. Also es wird wohl zwischenzeitlich noch daran gearbeitet, aber es hat nie einen Veröffentlichungsstatus erreicht.
Dazu gibt es auch keine konkrete Zahl. Es ist anzunehmen, dass 1983 die damals sicher schon geboren war von Hurt. Aber mit Sicherheit steht das nicht fest. Was wir aber wissen ist, dass 1989 GPL lanciert wurde. Also die General Public License, die wir bis heute kennen, aktuell in der Version 3. Und Richard Stallman hat sich dann von einem Freund unterstützen lassen, der Advokat ist, und hat die GPL entwickelt mit dem Ziel, dass sämtliche Applikationen aus dem GNU-Projekt die gleiche Lizenzform haben, die sicherstellt, dass die Software immer frei bleibt, egal was man damit anstellt.
Genau, da ist so eine Vererbungsklausel drin, die halt besagt, wenn man das in eine GPL-lizenzierte Software als Grundlage nimmt, muss man das, was man daraus macht und weiterverteilt, auch wieder unter GPL-Lizenz liegen.
Genau.
Und das ist alles ganz toll, aber es hat einen entscheidenden Nachteil. Man muss auch bereit sein, diese Lizenz durchzusetzen. Wir haben jetzt in einem anderen Projekt mal über Lizenzen gesprochen. Mein größter Punkt ist zu sagen, wenn man etwas macht, was man mit einer rechtlichen Verbindlichkeit macht, dann muss man auch in der Lage sein, diese rechtliche Verbindlichkeit durchzusetzen. In dem Zusammenhang ist in Deutschland vielleicht der Harald Welte zu nennen, der mehrere GPL-Klagen schon gewonnen hat, der das wirklich auch verfolgt hat.
Auch in Frankreich gab es vor 2 Jahren ein paar sehr schöne Show-Prozesse um dieses GPL, die alles auch gewonnen haben.
Genau.
Also rechtlich ist das lupenrein. Das ist GPL, kennen wir bis heute, ist auch die häufigst verwendete Lizenz, mindestens bei den Linux-Programmen. Es gibt ja noch andere, die nicht so ganz frei sind, und es gibt noch eine, die Dirks Lieblingslizenz ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das ist.
Die BSD-Lizenz, ja. Die nur aus 2 Sätzen besteht.
Ja.
Eben, du darfst alles damit machen, was du willst. Du darfst nur nicht behaupten, dass es von dir ist, und du darfst mich nicht dafür haftbar machen, wenn was kaputt geht.
Ja, das ist einfach. Ne?
Ja.
Also GPL ist umfangreicher, gab auch Kritik, vor allem bei der dritten Version, glaube ich.
Stimmt, ja.
Die kann man auch nachlesen auf Wikipedia, ist das schön beschrieben. Wir verlinken.
Genau. Da gibt es auch eins der größten Probleme, was Linux hat, eben, dass in Linux so Sachen aufgenommen werden dürfen, die ebenfalls GPL-lizenziert sind. Und selbst wenn es freiere Lizenzen sind, die dahinter stecken, können die halt nicht in den Kernel kommen.
Ja.
Größtes Problem war ZFS-Dateisystem von Solaris, also von Sun, was nicht aufgenommen werden konnte, weil die Lizenz nicht kompatibel war.
Das ist dann halt die Kehrseite.
Aber konsequent, genau.
Genau. Ja, und dann 1991, wir haben im ersten Teil schon darüber gesprochen, kam Linus Torvalds mit seinem Linux.
Genau, zuerst nur als Ankündigung und mit der Bitte darum, sich zu beteiligen und Kritik zu äußern und Feedback zu geben, und später dann auch veröffentlicht.
Genau. Linux war zunächst nicht frei. Es bestand zwar aus völlig freiem Code, aber die Lizenz dahinter war unfrei. Und er hat dann nach einem Jahr ungefähr Linux dann frei gemacht. Da kommen wir nochmals drauf zurück. Aber beim Entstehen oder während dem Entstehen war Linux nicht frei. Das ist noch ein spannender Ansatz.
Genau, weil er es einfach noch nicht veröffentlicht hatte und noch nicht verteilt hat und sich über solche Sachen wie Lizenzen noch gar keine Gedanken gemacht hatte. Er hat es immer noch als Hobbyprojekt gesehen und gedacht, damit kann außer mir sowieso keiner was anfangen.
Ja. Richard Stallman hat dann relativ rasch bemerkt, dass mit diesem Linux wahrscheinlich etwas zu machen ist und mit Linux auch.
Das stimmt.
Und hat dann versucht, Linux dorthin zu drängeln, wo eigentlich sein Herz sein sollte.
Genau. Ganz, ganz wichtig ist, wenn wir jetzt in diesem Zusammenhang von Linux sprechen, es ist nur der Kernel gemeint. Und wenn wir von Herz sprechen, dann ist auch nur der Kernel gemeint. Es ist nicht mehr. Es ist einfach nur im Prinzip eine Unterstützung für Hardware gemeint, wenn man so will.
Ja. Und er hat dann ja relativ schnell mit Linux Kontakt aufgenommen und ihm vorgeschlagen, dass Linux in das GNU-Projekt aufgenommen werden soll. Und so wie ich das noch in Erinnerung habe, ist da Linus recht schnell einverstanden gewesen damit. Allerdings hat Richard Stallman darauf bestanden, dass es GNU/Linux heißen soll und nicht nur Linux. Und das gab damals dann so ein bisschen Streit oder Diskussionen, weil viele Entwickler und auch Hersteller der Meinung waren, Linux an und für sich ist ein Name, der in Ordnung ist, den muss man nicht verändern, und sahen die Gründe nicht ein, weshalb es GNU Linux heißen sollte. Stallman war aber ganz darauf bedacht, und das war ihm sehr wichtig, dass man dem GNU Linux sagt, damit er auch die Wichtigkeit hervorstreichen konnte, dass jetzt ein Kernel da war für sein GNU-Projekt. Und heute ist ja so, dass es wenige Linux-Distributionen gibt, die sich GNU Linux nennen. Debian ist eine.
Ja.
Und weiter weiß ich jetzt gar keine, ob es noch welche gibt.
Ich weiß es auch nur von Debian. Und man muss Stallman in der Hinsicht natürlich auch recht geben, weil Linux als alleiniger Teil eines Betriebssystems noch gar nichts ist. Also man braucht andere Programme, um das System nutzen zu können. Und das war zu der Zeit, man spricht da von Userland, also von Programmen, die für Nutzer geeignet sind. Man brauchte zumindest eine Shell, mit der man was machen kann. Das war damals die Bash. Man brauchte einen Compiler, um neue Programme übersetzen zu können. Damit hatte man die Basisausstattung, mit der man arbeiten konnte. Aber ohne diese beiden Programme ist Linux wertlos. Und da das damals GNU war, hat er halt gesagt, und da hat er auch viele Fürsprecher für gefunden, dass man doch bitte GNU Linux zu sagen hätte.
Richtig. Und die Aufteilung der Meinung oder der Zwiespalt, der ist heute immer noch abgebildet in den Namen der Distribution.
Genau, aber das nimmt zum Teil so obskure Züge an, dass Stallman ein Interview mit Ingo Ebel von Radio Turks hatte, wenn er ein Interview mit Ingo Ebel hatte, wo er darauf bestanden hat, dass es Radio Turks GNU Linux heißt. Und er ist halt ein Spinner, muss man sagen. Also in der Hinsicht auf jeden Fall.
Der darf auch ein bisschen. Er muss dann einfach mal
aufhören. Bei anderen sagt man, er ist ein Original. Ja, gut.
Man ist ein Original.
Okay.
Schlussendlich ist man sich da nicht wirklich einig geworden. Eben einige nutzen den Namen, so andere nicht.
Es gibt aber durchaus auch Linux-Distributionen, die komplett ohne GNU-Programme auskommen. Es gibt wenige, ich wüsste jetzt tatsächlich keine, aber ich weiß von einigen, dass sie sich geweigert haben, diesen Namen zu führen, weil sie halt keine GNU-Programme einsetzen in der Standarddistribution.
Ja. Ja.
ZFS ist meiner Meinung nach kein GNU-Projekt. Man kann noch einen anderen Compiler draufsetzen und schon ist mal was anderes.
Ja.
Von daher.
Genau.
Aber im weiteren Verlauf ist es halt so gekommen, dass Linux mit Linux nicht nur der Kernel gemeint ist, sondern tatsächlich ein Betriebssystem auf Linux-Basis. Das ist der momentane Sprachgebrauch.
Ja. Eigentlich nicht richtig, aber wie es halt so oft so Verrechtungen gibt.
Genau.
1991 ist nicht nur Linux entstanden, sondern GPG ist geboren. Die Verschlüsselungssoftware, die auch immer noch heute benutzt wird. PGP auch, ist heute, glaube ich, nicht mehr frei, während dem GPG immer noch frei ist.
PGP war mal frei, fiel in Amerika unter das Kriegswaffenkontrollgesetz seinerzeit. Dafür ist der Entwickler, der Zimmerman, tatsächlich in den Knast gekommen, durfte daher nicht aus den Staaten exportiert werden. Und da hat man das in einem Buch gedruckt und das Buch durfte exportiert werden. Das ist eine kleine Anekdote am Rande der ganzen Open-Source-Bewegung. Da ist das Buch gedruckt worden, nach Europa verschickt worden und damals abgetippt worden, um tatsächlich PGP nutzen zu können. Das gab's früher auch.
Und die Idee dahinter, die war ja sehr spannend. Es handelt sich dabei um eine asynchrone Verschlüsselung, die es bis dahin noch nicht gab. Das war wirklich eine sehr gute Idee, dass man quasi den Schlüssel auf zwei Standorte aufteilt und das Ganze sicherer macht, einen öffentlichen, einen privaten. Würde jetzt zu weit führen, da genau darauf einzugehen, aber es war doch ein wichtiger Punkt, deswegen haben wir ihn auch erwähnt, obschon wir eigentlich mit dem Linux-Kernel nichts zu tun haben.
Genau. Wir haben das, glaube ich, auch in irgendeiner Dimehard-Folge bearbeitet, Verschlüsselung im Allgemeinen, genau. Da können wir es vielleicht nachhören. Genau, die Verschlüsselung ist so gut, dass sie heute noch funktioniert und gut ist und immer noch gut genug ist, um wirklich sicher, halbwegs sicher zu sein. Der Code wurde damals durch GPG auch oder durch PGP signiert, also dass man feststellen konnte, dass ein Stück Code von einem bestimmten Entwickler kam. Von daher spielt das auch da natürlich eine Rolle.
Genau. Dann ein Jahr später, 1992, wurde Linux dann frei. Unter GPL gestellt, Stallman hat Linux niedergedrückt. Nein, die haben sich geeinigt und Linux wurde frei. Das sieht man auch heute, wenn es nicht so wäre, würde es nicht in jeder Waschmaschine, Fernseher, weiß ich.
Ja, genau. Ich war ziemlich überrascht davon, dass wir haben einen Fernseher fürs Esszimmer gekauft und da war eine Kopie der GPL dabei. Also muss auf dem Fernseher auch Linux laufen. Linux läuft auf an Stellen, wo man es eigentlich nicht vermuten würde.
Ja, mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt eigentlich, ob schon man ihn vergisst oder ja, in Vergessenheit geraten ist, dass Linux halt mal nicht frei war. Ist heute so, also GPL. 93. Slackware.
Genau, die erste Distribution betritt den Markt, die erste Zusammenstellung von Linux-Programmen. nannte sich Slackware. Dazu gab es eine deutsche Übersetzung von Slackware, die nannte sich SUSE. Und 1993 ist neben Slackware auch SUSE entstanden. Und damit sind die ersten beiden Distributionen geboren. Im gleichen Jahr erblickte auch Debian das Licht der Welt.
Wichtige, 94 kam die nächste, heute immer noch wichtige dazu, nämlich Red Hat.
Genau.
Heute kommerziell, gibt auch freie Ableger davon. Ja, und 94 war ganz ein wichtiges Jahr.
Genau, da habe ich das erste Mal SUSE Linux ausprobiert.
Ja.
Ja. Installiert? Das ist falsch. Ich habe es versucht zu installieren, es ging nicht und damit war der erste Kontakt abgeschlossen. Ich hatte an der Uni schon mit Unix-Betriebssystemen zu tun. Habe dann zu Hause versucht, Linux zu installieren und ich habe es nicht hinbekommen.
Ja. Das gleiche widerfuhr mir 1995, auch mit SUSE. Ich habe es nicht hingekriegt, es ging alles außer der blöde XR, den kriegte ich nicht.
Ja, und damit war das ja wertlos, so reine Kommandozeilensysteme wollte man ja nicht mehr haben, genau.
Und habe es dann wieder weggelegt, ich habe sogar eine Version gekauft mit Handbuch.
Ich auch.
Handbuch dabei.
Genau.
In einer Schachtel verpackt mit irgendwie 7 CDs oder sowas. Weiß ich nicht.
Ja, oder? Es war richtig schwer und genau, das hatte ich auch.
Ja. Ging nicht. Oder ich konnte es nicht.
Ja, und ich glaube, bei mir war auch zum Teil einfach die Grafikkarte nicht unterstützt, das kann ich heute sagen. Also früher war es noch ein echtes Problem mit Hardware und es war eigentlich eher ein Wunder, wenn das tatsächlich anfing zu laufen. Es gab einige wenige, die schon damals sehr viel damit getan haben. Ich gehörte nicht dazu.
Damals auch nicht. Dann 96 ist Tux, das Maskottchen, zu Linux entstanden.
Genau, Linus hat einen Wettbewerb aufgerufen, ein Wappentier für Linux zu malen. Und weil er 1993 ein sehr, sehr interessantes Erlebnis im Zoo von Helsinki hatte, hat er gesagt, es muss ein Pinguin sein. Und ich glaube, der gute Mann heißt Larry Ewing, der den Tux mit GIMP gemalt hatte. Und das ist seitdem das Wappentier von Linux.
Dann 1996, kurz nach dem Windows 95, das Licht der Welt erblickte, die damals erste 16-Bit-Version, glaube ich, oder war das 32, nein, 16.
Ich glaube auch.
Die war multitaskingfähig, die erste Version, und dann 96 entstand KDE, das war zu Beginn nicht frei, und KDE hatte zum Ziel, den Windows 95 Desktop abzubilden auf Linux. Ist teilweise gelungen, teilweise nicht. Und KDE gibt es ja immer noch.
Ja, mittlerweile die erfolgreichste Desktop-Umgebung vielleicht. Ja, oder ich weiß nicht, wer auf dem ersten, wer auf dem zweiten Platz ist, aber ich glaube, KDE ist schon ziemlich weit vorne.
Ja, kommt auch noch drauf an, wie du erfolgreich definierst.
Mhm.
Es gibt sicher eine sehr gute Community und vor allem in Deutschland ist KDE sehr gut vertreten.
Ich muss auch gestehen, die macht einen sehr schlanken Fuß, sieht toll aus, ist entschieden zu viel konfigurierbar für mich und entschieden zu bunt für mich, aber wer es mag, also ist auf jeden Fall eine tolle Lösung, gar keine Frage.
Bei RadioTools gibt es ja etliche Redaktoren und Mitstreiter, die das nutzen.
Genau. Also was ich an KDE toll finde, ist, dass die Integration der Programme in KDE deutlich besser gelungen ist als die Integration der Programme in GNOME. Das ist meine private Meinung. Da haben die einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne. Also für Leute, die Design mögen, ist KDE auf jeden Fall schön. Ist einfach schön.
Ja. Und wer mal wirklich eine ganz schöne KDE-Distribution anschauen will, der möge doch mal OpenSUSE nehmen. Ist wirklich schön gemacht. Auch beim Firefox wirklich alles ganz sauber, schön gemacht. Viel Arbeit wahrscheinlich dahinter.
Auf jeden Fall.
Aber schaut schön aus. Das war 96. Ebenfalls 96 kam XFCE.
Das hat mich total überrascht.
Ja, ich auch.
Wir haben natürlich recherchiert, um die ganzen Sachen zusammenzutragen und haben die ganzen Wiki-Artikel rausgesucht und tatsächlich XFCE ist 1996 entstanden.
Sieht immer noch so aus, wie es im ersten Jahr stehen würde.
Ist auch schon 15 Jahre alt, immerhin.
Ja. Und hat ja heute so den Touch oder ja die vorauseilende Meinung, dass man es vor allem bei hardware-schwächeren Geräten einsetzen kann. Läuft natürlich auch auf schnellen Rechnern.
Genau. Ich höre aber jetzt schon verstärkt Kritik von Leuten, die schon lange dabei sind, dass die sagen, dass XFCE mittlerweile auch zu groß geworden ist und dass sie es gerne schlanker hätten. Und die Leute, die es schlanker haben wollen, die wechseln tatsächlich zu LXDE mittlerweile.
Linux ist ja, glaube ich, jetzt das FC. Wo ist der bei LXDE? Weiß nicht. Von einem bei denen zwei ist der.
Ich meine, es wäre XFCE, ja.
97 kam GNOME. Das hat mich überrascht, dass GNOME nach XFCE kam.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass GNOME relativ alt ist, das wusste ich, aber dass es so alt ist, wusste ich auch nicht. Aber es wäre in meiner Timeline, die ich im Kopf hatte, auf jeden Fall vor XFCE erschienen, meiner Meinung nach. Ich hatte immer gedacht, dass XFCE eine Reaktion auf den übervollen GNOME-Desktop gewesen wäre, aber dem ist nicht so.
Genau. Der ist jetzt wieder leer bei der GNOME 3.0 oder fast leer, je nachdem, wie man es mag. Ja, und 98 Mandriva.
Genau, Mandriva, die erste Linux-Distribution aus Frankreich. Sehr erfolgreich in Frankreich, mittlerweile so gut wie tot leider. Es gibt ein Fork, ein Derivat von Mageia, von Mandriva, das Mageia heißt. Da habe ich mit dem Wolfgang Bormann auf Bornard heißt er, nicht falsch sagen, ein Interview auf dem Linux-Tag geführt. Sehr interessante Distribution. Denke ich, werden wir noch eine Menge von hören. Mandriva mittlerweile, dadurch, dass die Firma das wohl runtergewirtschaftet hat, so gut wie tot leider. Aber damals auch schon eine sehr gute Distribution. Die haben es damals versucht, mit einem Mandriva-Club und kommerziellen Angeboten die Distribution am Leben zu halten.
Genau. Im Jahr 2000 hat die Firma Microsoft Linux wahrgenommen, in dem Sinne, dass sie sie als Gefahr erkannt haben müssen. Denn sie haben ja eine Werbekampagne gegen Linux gestartet. Ein offenes Betriebssystem hat nicht nur Vorteile, und hat Bilder veröffentlicht mit mutierten Tuxen.
Genau, mit einem, der Hasenohren hatte, mit einem, der ein Geweih und einen Froschkopf hat, und mit einem, der einen Elefantenkopf hat. Und anders als erwartet, hat es die Linuxer gefreut, nämlich weil sie gedacht haben, ach, wir werden ernst genommen. Weil wenn wir nicht ernst genommen werden würden, würde Microsoft nicht so eine teure Kampagne gegen uns machen.
Das war vor 11 Jahren.
Für die Spieler 98.
Genau. Und es gab noch welche mit NT351, hatten wir damals noch im Einsatz. Das war die Zeit.
Genau.
Dann 2001, Radio Tux entstand.
Yippie, 10 Jahre alt.
Jawohl, haben wir gefeiert auch dieses Jahr. Und das hat damals Ingo Ebelt mitbegründet oder gegründet.
Genau.
Er ist immer noch dabei. Und wir sprechen ja jetzt unter anderem auch für dieses Radio.
Genau. 2001 gibt es auch noch eine weitere Besonderheit. Da hat Steve Ballmer, damals Marketingchef von Microsoft, Linux als Krebsgeschwür bezeichnet. Vor dem Hintergrund, dass man mit Linux kein Geld verdienen könnte und dass es ja die amerikanische Wirtschaft unterminieren würde und dass man ja, dass, wenn was frei ist, man es nicht verkaufen könnte, da würden Arbeitsplätze draufgehen und. Linux als Krebsgeschwür der Gesellschaft, 2001.
Ja, und als Palmer dann etwas weiter oben war bei der Microsoft, hat er dann sicher mit unterzeichnet, dass die jüngste Kampagne auch veröffentlicht wird, kommen wir später.
Genau.
Die sieht dann ganz anders aus. 2001 Arch Linux, ich sage es jetzt absichtlich so,
ja,
ist entstanden.
Im Moment eine sehr beliebte Distribution für Leute, die sich ein bisschen besser auskennen. Sehr schnell, sehr aktuell und unter Linuxern relativ weit verbreitet tatsächlich. Genau. Oder zumindest unter Linuxern, die ich kenne, so.
Ja. Man muss sich allerdings alles selbst zusammenstellen. Ist, soweit ich weiß, ein Rolling Release.
Ist es, ja.
Wenn man etwas lernen will über Linux, welche Teile wie zusammenwirken, da kann man sehr viel lernen. Aber ich habe es einmal zum Laufen gebracht mit GNOME, aber hatte doch so einen Tag Arbeit, bis das lief. Ja, weil ich ja auch lernen musste, welche Teile braucht es dazu und so weiter, wann braucht es den GDM und so weiter und die Sachen. Das war ganz spannend.
Das nehmen neue Distributionen, neue ist Quatsch, das nehmen andere Distributionen ab, indem sie halt Vorauswahl der Pakete entsprechend schon haben. Und bei Arch Linux fängt man mit einer Root Shell an und kann sich dann alles so konfigurieren, wie man will. Von einem ganz schlanken bis zu einem ganz schweren System ist alles möglich.
Genau. Jo.
2002 erscheint Fedora. Fedora wurde als Community-Version von Red Hat Linux ins Leben gerufen, wo dann halt sehr, sehr schnell viele Leute gelandet sind, die gerne aktuellere Software haben wollten. Red Hat ist ein sehr, sehr stark kommerzielles Linux, die sehr, sehr schwer nur Neuerungen einbauen, wo halt, ich glaube, die Unterstützung von Red Hat Enterprise Server geht über 7 Jahre tatsächlich. Und in den 7 Jahren gibt es keine neuen Versionen und das ist für manche Leute halt zu wenig. Deswegen wurde ein Community-Zweig gegründet. Sicherlich auch eine der momentan erfolgreichsten Linux-Distributionen, die es gibt.
Ja. RPM-basierend. Dann 2002. Die meisten mögen sich sicherlich erinnern. Die erste Firefox-Version ist erschienen.
Genau. Als Absplitterung von Mozilla. Mozilla war damals ein Browser, Mailprogramm und Designer. Kam von Netscape und ja, Firefox kam. Ja. Hurra!
War am Anfang ein Nischenprodukt, nicht so bekannt wie heute. Firefox hat also wirklich die vergangenen 9 Jahre gebraucht, um bekannt zu werden. Wurde auch sehr viel unternommen, auch marketingtechnisch. Ich mache mich an die ganzzeitigen Inserate erinnern, die man zusammengesammelt hat.
Ja.
Das war eine spannende Zeit damals.
Und hat tatsächlich es geschafft, die Vorherrschaft von Microsoft auf dem Browsermarkt zu brechen.
Das war ja damals so spannend. Firefox war ja ganz gezielt darauf angesetzt, den IE zu verdrängen, den Internet Explorer zu verdrängen. Und das ist den Jungs teilweise gelungen. Nicht weltumspannend, spannend, aber in Deutschland ganz bestimmt.
Es gibt eine. Ich weiß auch nicht, es gibt einige Länder, wo Firefox führend ist und ich glaube, weltweit führen sie auch, aber vielleicht in einigen Ländern halt nicht. Ja, würde ich auch unterschreiben wollen. Mhm. 2002 kommt es nochmal dicke, da hat OpenOffice das Licht der Welt erblickt, die freie Office-Variante und das hat auch einen guten Push für Linux als Ganzes gegeben, weil damit hatte man endlich eine funktionierende Bürolösung und auch als Open Source und alles war toll.
2002, wieder ein ganz wichtiges Jahr. Ihr stellt komplett auf Linux um.
Ja, ich war verrückt, fand ich. Nein, ich hab Linux, seit ich das erste Mal benutzt hatte, 1994, nicht aus den Augen verloren. Ich habe es immer mal wieder probiert und hatte es später immer als Dual Boot auf der Platte. Also ich konnte in Linux oder in Windows den Rechner starten. Ich habe am Anfang 10% Linux und Windows 90% genutzt. Und je mehr ich wirklich von Linux verstanden habe, desto mehr ist das Verhältnis gekippt, bis es mal 50-50 war und später dann 90-10 zugunsten von Linux war. Da fehlte mir nur noch ein Programm. Ich habe eigentlich ins Windows nur noch gebootet für das Online-Banking und dann habe ich die Online-Banking für Linux gefunden. Moneyplex, ein Kaufprogramm, was ich auch sehr lange benutzt habe und dadurch bin ich dann ganz umgestiegen. Und anders als andere vielleicht vermuten mögen, ich bin umgestiegen, weil ich die Kommandozeile leicht finde. Und eigentlich genau aus einem Grund. Man muss das lernen, ja, das stimmt, man muss Kommandos lernen. Aber wenn man Scheiße baut, kriegt man eine Fehlermeldung. Die kriegt man bei vielen grafischen Programmen nicht oder zumindest nicht aussagekräftig.
Genau, es ist ein bekannter Fehler aufgetreten.
Genau, allgemeine Schutzverletzung in, das ist aber jetzt eine Windows-Spezialität, aber tatsächlich ist es so, dass die Fehlerausgaben bei Kommandozeilenprogrammen deutlich besser sind. Auch wenn man mal ein grafisches Programm unter Linux hat, es lohnt es sich, das in der Kommandozeile zu starten. Es ist dann trotzdem grafisch, aber man sieht Ausgaben halt in diesem Kommandozeilenfenster und das kann man sehr gut zur Fehlerbehebung oder zur Fehlersuche benutzen.
Ja, genau. Es gibt auch welche, die ganz witzige Fehlermeldungen ausbringen. Früher war apt so ein Teil, das irgendwann mal gesagt hat, ich bin keine eierlegende Wollmilchsau oder sowas, die sind mittlerweile wieder weg. Aber das war noch lustig.
Es gibt immer noch diese Version von Abt hat keine Superkuh-Kräfte, ja. als Fehlermeldung oder als Meldung, genau. Also da kann man auch den ein oder anderen Programmierer-Scherz tatsächlich finden. Ja, und letztendlich umgestiegen bin ich tatsächlich, weil ich Open-Source-Software mehr Vertrauen entgegenbringe als Closed-Source-Software. Und da hat auch meine Frau nicht ganz, ist meine Frau nicht ganz unschuldig dran, die hat zu Hause unser Windows benutzt. Wir hatten eine sogenannte Personal Firewall installiert und da hat der Maustreiber gesagt, ich möchte Verbindung zum Internet aufbauen und hat meine Frau gesagt, nee, mit dem System will ich nicht mehr arbeiten. Weil sie sich nicht vorstellen konnte, ich tatsächlich auch nicht, warum ein Maustreiber, der dazu da ist, eigentlich die Maus auf dem Bildschirm zu bewegen oder die Mausbewegung auf Bewegung auf dem Bildschirm umzusetzen, nach Hause telefonieren will. Vermutlich ist es das, aber war halt ungewöhnlich.
Ja. Logitech macht das ja schon seit Jahren.
Ja.
Vielleicht auch noch anderes, was deine Frau vielleicht vermutet hat.
Ja, aber für sie war halt auch mit ein Grund, dass die Fehlermeldungen halt einfacher sind. Und wenn sie mal ein Problem hatte, konnte sie mich am Telefon fragen und ich musste nicht sagen, öffne Dialogbox X, klicke Dialogbox X auf den Button unten links, ich weiß nicht genau, wie der heißt, sondern ich konnte dann sagen, gib dieses Kommando ein und sie konnte mir sagen, hat geklappt oder hat nicht geklappt. Das ist für Telefonsupport echt einfacher.
Die Pest schweigt ja, wenn alles in Ordnung ist.
Wie genau.
Wie die Herren.
Genau.
Ja. 2004 hat Mark Shuttleworth Canonical und damit Ubuntu gegründet.
Ja.
Von Debian mal die Testing-Quellen genommen. Und Ubuntu hat sich gemausert mittlerweile zum wohl der erfolgreichsten Distribution.
Das stimmt. Im gleichen Jahr ist Ubuntu Users auch tatsächlich entstanden, am 16.10.2004. Und ist mittlerweile, glaube ich, die eine der größten Linux-Communities weltweit und zumindest eine sehr, sehr große im deutschsprachigen Raum mit einem sehr guten Wiki.
Ja, wird auch sehr oft benutzt von Nicht-Ubuntu-Usern, weil ja, wie Dirk vorher schon erklärt hat, die Kommandos ja für sehr viele Distributionen oder alle, weil sie ja direkt auf dem Kernel zum Beispiel gültig sind oder die meisten davon. Und deswegen kommen viele Leute auch von anderen Distributionen ins Wiki und schauen sich die Sachen an.
Das ist ja auch letzten Endes der Hintergedanke bei Linux, dass man halt teilt und auch Wissen teilt und auch Kommandos teilt. Genau.
Mhm. 2005 erschien LXDE.
Auch schon relativ alt. Ich hatte es gedacht, dass es ein bisschen neuer ist, aber es hat wohl den Push erst in den letzten 2 Jahren gegeben. Und es gibt ein weiteres sehr wichtiges Ereignis.
Ja, 2005, da habe ich direkt von Windows umgestellt, vollständig auf Ubuntu. Ich habe hier vorher das immer wieder ein bisschen probiert. Ubuntu klappte dann auch. Das war für mich auch die erste Linux-Distribution, die meine Hardware erkannt hat. Die auf Anhieb lief. Das gab es nicht bei SUSE damals, unvorstellbar. Heute sieht es anders aus natürlich, aber damals war das nicht so. Ich habe nach einer Alternative zu Windows gesucht, weil es mich gestört hat, dass Microsoft sein Wissen versperrt. Das war mein Hauptgrund. Es war nicht mal unbedingt der Grund, dass ich die Software kaufen musste. Die meiste habe ich ja eh nicht gekauft. Damals hat man eine Sicherungskopie erzeugt und die einem Kollegen zur Aufbewahrung gegeben.
Dezentrale Sicherheitskopie, genau.
Ja. Aber es war einfach, das war ein Grund und was mich sehr gut unterstützt hat damals bei der Entscheidung, ist, dass bei Ubuntu Neueinsteiger damals noch fast mehr wie heute sehr willkommen waren. Gut aufgenommen wurden und beraten. Man wurde mir geholfen.
Ja, genau.
Das hat mich sehr beeindruckt und, wie Dirk vorher schon gesagt hat, die Dokumentation auf dem Wiki ist sehr umfangreich. Man findet alles. Damals war sie schon sehr gut, heute ist sie noch wesentlich besser.
Ja. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass ich auch 2005 auf Ubuntu umgestellt habe, durch einen doofen Tippfehler. Tatsächlich, da habe ich mein Debian-System mit gelöscht. Und da es eh leid war, bei Debian, bei jedem neuen Kernel die Wireless-LAN-Treiber neu zu übersetzen, habe ich gedacht, ich probiere mal Ubuntu aus und bin sehr lange dabei geblieben.
Ja, bis letztes Jahr, glaube ich.
Ne? Bis Ende letzten Jahres, ja.
2006, da hat es einen Fork gegeben oder ein Derivat von Ubuntu, nämlich Linux Mint. Gibt es bis heute noch.
Genau. Angetreten als Ubuntu, das alles an Multimedia abspielen kann, was so möglich ist. Und mittlerweile ist es eine der schöneren Linux-Distributionen tatsächlich, nutzt alle Vorteile von Ubuntu, weil sehr, sehr viele Anbieter von Fremdsoftware, Dropbox, Voila, wer auch immer, meist Ubuntu-Pakete anbieten. Die laufen auch unter Linux Mint, aber gleichzeitig mit einer Paketauswahl, die sofort alles an Multimedia drin hat, was man ansehen will, also passiv konsumieren will.
Nicht alles frei, muss man dazu sagen.
Das stimmt.
Ist auch bei Ubuntu nicht so.
Wir müssen vielleicht sagen, was wir unter frei verstehen.
Ja.
Das ist, frei heißt nicht gratis, sondern frei heißt, dass es frei zu benutzen, frei einzusetzen und quelloffen ist.
Genau, das ist wichtig. Frei darf kosten, theoretisch, tut es ja meistens nicht, aber frei bedeutet nicht kostenlos.
Ja.
Also die GPL erlaubt, dass man das verkaufen könnte, wenn man jemanden findet, der es zahlt.
Ja, genau.
Linux Mint gibt es ja jetzt auch mit Debian als Grundlage.
Habe ich installiert, klappte nicht, habe ich keine Lust mehr gehabt, habe Sabayon installiert.
Ja, ich habe es installiert, klappte nicht, habe es geflickt, habe jetzt aber wieder die LTS.
Okay.
Aber es gab einiges zu installieren, also die Debian, weil sie ja versuchen, ein Rolling-Release zu sein, Testing-Paketquellen, da gibt es zu viele Fehler.
Ja, war bei mir ganz genauso. Das ist noch kein Ding, was anderes ablösen kann, sehe ich noch nicht so.
Mhm. 2007 entstand die Linux Foundation.
Ganz wichtig. Und die, bei der Linux Foundation ist Linus Torvalds mittlerweile eingestellt, tatsächlich. Und er darf sich als Angestellter der Linux Foundation hauptberuflich um den Kernel kümmern, was natürlich einen großen Push nach vorne gibt für die Entwicklung als Ganzes. Wenn man sich um Butter und Brot nicht mehr kümmern muss, weil das wurde ansonsten überwiegend von Hobbyisten getan.
Ja, ich kann nicht mal sagen, wie viele Mitglieder die Foundation hat, aber mittlerweile recht viele.
Alle großen Firmen sind tatsächlich drin, interessanterweise. Selbst Microsoft ist meiner Meinung nach Mitglied.
Ja, auch Sony und all diese sind da dabei. Also wir verlinken das, das sind ganz nominante Firmen dabei.
Du bist selber auch Mitglied, oder?
Ja. Kann man seit 2 Jahren oder 3, hat man ja früher nur als Corporate gekonnt, kann man jetzt auch als natürliche Person.
Gut. 2007 gibt es noch was Interessantes, was passiert ist, aber das kennt bestimmt keiner.
Ja, das ist völlig unbekannt, ein Nischenzeug. 2007 startete ich das Ubuntu-Blog.ch, gibt es bis heute noch, ja, ist ein bisschen ruhiger geworden, obwohl wir zu viert schreiben mittlerweile. Wird vielleicht wieder anders.
Genau, ist aber immer noch ein sehr gutes Blog, was von sehr vielen Leuten benutzt und aufgerufen wird und wo viele Ubuntu-Informationen zu finden sind. Und nicht nur Ubuntu, sondern auch Linux allgemein. Du nennst es, glaube ich, Ubuntu und Debian beobachtet, ja. Ne? Genau. Mhm.
2007.
Da ist das passiert, was Linux ganz schnell nach oben katapultiert hat.
Genau.
Windows Vista ist erschienen.
Ja. Kurzzeitig von 0,4 auf 4%. Anteile,
Linux, genau.
Diese Zahl basiert wahrscheinlich von irgendjemandem, der die Zugriffe von irgendwelchen Portalen gemessen hat.
Ich vermute das auch, anders kann man es ja gar nicht feststellen.
Ist natürlich heute nicht mehr so hoch, aber das war schon spannend. Und Windows Vista hat ja den damals vorauseilenden Eindruck, dass es scheiße war.
Ja, genau. Windows hat da mal gezeigt, wie man weniger Hardware als Linux unterstützt und das ganz leicht, weil die nämlich auf digitalisierte Treiber gesetzt haben und kaum jemand seine komplette Hardware zu Hause noch nutzen konnte. Trotz alledem muss man sagen, dass Windows Vista in der ersten Woche nach dem Erscheinen mehr Lizenzen verkauft hat, als es weltweit Linux-Nutzer gab, nur mal um das ins Verhältnis zu bringen. Also auch wenn das zwischenzeitlich von 0,4 auf 4% gestiegen ist, der Anteil an Linux-Nutzern, an allen Computernutzern, so ist das immer noch ein Hühnerschiss, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Aber es hat viele Leute aufmerksam gemacht darauf, dass es Alternativen gibt.
Ja, genau. Und Vista ist ja mittlerweile zum Glück ersetzt worden. Oder gibt eine neue Version mit Windows 7. Windows 8 steht in den Startlöchern. Sind wir gespannt.
Ja. Ich werde es wahrscheinlich im Betrieb nutzen müssen, aber wir haben gerade auf Windows 7 gestellt, da werde ich wahrscheinlich jetzt 10 Jahre Ruhe haben.
Ja.
Okay. In Firmen läuft das ja ein bisschen anders. Wir hatten vorher auch XP, also in Firmen läuft das ja ein bisschen anders.
2007 verbleiben wir noch einen Moment. Die erste Ubocon in Krefeld hat stattgefunden. Also mit der Ubocon meinen wir die deutschsprachige Ausgabe der Ubocon.
Genau. Damals erstes Mal stattgefunden mit sehr guten Rednern. Da habe ich auch den Redner gehört, der gesagt hat, dass halt Windows Vista in der ersten Woche nach Erscheinen mehr Lizenzen verkauft hat, als es weltweit Linux-Benutzer gibt. Das rückt einem so ein bisschen das Weltbild gerade. Es war eine sehr gute Konferenz und es wirkte noch alles sehr improvisiert, aber es hatte Charme. damals schon mit Quadrocopter. Ist in der Fachhochschule Niederrhein gewesen, damals schon mit Quadrocopter, der vorgeführt wurde. Also mit so einem vierrotorigen Hubschrauber.
Jawohl, da kommen wir beim Ausblick vielleicht noch dazu, darauf zurück, auf die Ubercon.
Ja. 2009 wurde das erste Mal das Maskottchen für einen Kernel geändert. Nämlich, da wurde aus dem Tux ein Tutz. Tutz ist der ein tasmanischer Teufel und sollte auf die sollte darauf hinweisen, dass es eine bedrohte Tierart ist, die es zu retten gilt. Und Tutz war das Maskottchen für den Kernel 2.6.29. 17. März 2009 lese ich gerade nach. Ja, und es war mal was anderes. Fand ich eigentlich ganz nett. Ich fand das Maskottchen relativ witzig, vor allem mit der aufgeklemmten Nase vorne. Ja, auch eine Anekdote von früher, wenn man so will.
Ja. 2009, ein ganz wichtiges Jahr.
Echt?
Ja.
Okay.
Wir haben die Folge 1 von Deinhard aufgezeichnet damals.
Genau. Relativ plötzlich, Geschichte haben wir auch schon mal im Blog erzählt, seit 2009 gibt es uns und haben seitdem interessante Folgen hoffentlich für euch produziert und es wird noch eine Menge mehr geben.
Ja, denke ich auch, hoffe ich auch.
Hoffe ich auch, ja. 2009 gibt es noch eine Besonderheit, also 2009 war ein wirklich aktives Jahr. Da gibt es eine Kampagne von Microsoft, die den Vertrieblern Argumente an die Hand gegeben hat gegen Linux. Dazu sind ein paar... Es ist Trainingsmaterial tatsächlich veröffentlicht, das kann man einsehen, das verlinken wir auch und wo dann ganz klar drin steht, wie man Leuten begegnen soll, die sagen, dass Linux bestimmte Vorteile hat, wie man die halt niederreden kann, um Microsoft-Lizenzen zu verkaufen. Microsoft ist Business, das ist so. Also es hört sich jetzt gemein an, aber so wird halt im Business gearbeitet.
Dann hat es völlig umgedreht im Jahr 2011. Dieses Jahr, die einen oder anderen mögen es gesehen haben. Microsoft gratuliert mit einem Film zum Geburtstag von Linux und wünscht friedliche Koexistenz.
Ja. Und jetzt in den letzten Tagen ist rausgekommen, dass Microsoft Linux nicht mehr als Bedrohung für den Desktop sieht.
Ja.
Womit sie meiner Meinung nach leider recht haben.
Meiner Meinung nach haben sie auch recht, aber nicht leider. Ich liebe es so ein bisschen, ein Exot zu sein.
Ja, okay, kann man natürlich so auch sehen, genau.
Nicht so wie Stallman, aber ein bisschen.
Genau, wir haben jetzt natürlich gar nichts über Kernel-Versionen erzählt. Wir müssten sagen, dass die Kernel 3.0.0 erschienen ist in 2011. Wir hätten wahrscheinlich auch sagen können, wann der 2.6er Kernel erschienen ist. Aber ich glaube nicht, dass das so interessant ist. Ja. Das kann jeder nachlesen, der es möchte.
Genau, und was man da noch dazu sagen muss, ist, dass der Kernel 3.0.0 nicht etwa ein besonders großer Schritt gegenüber 2.6 schieß mich tot ist, sondern Linus wollte einfach mal aufhören mit der 2.6 und da mit der 3 weitermachen.
Genau.
Das hat keine andere Bewandtnis.
Wir haben Microsoft mit eingebaut in diesen Zeitrückblick, weil es ziemlich schön zeigt, wie sich die Meinung gegenüber Linux im Ganzen geändert hat. Am Anfang haben sie es ausgelacht und nicht ernst genommen. Dann haben sie es durch entsprechende Anzeigenkampagnen versucht zu diffamieren. Dann haben sie es versucht zu bekämpfen. Und mittlerweile versuchen sie friedliche Koexistenz, weil sie selber auf dem absteigenden Ast sind. Da gibt es ein Zitat, was Gandhi zugesprochen wird. Das heißt, übersetzt so viel wie, erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Ich möchte jetzt zwar nicht sagen, dass Linux der große Freiheitskampf von Gandhi, von den Indern gegen die britische Besatzungsmacht widerspiegelt, aber dieser Spruch hat es in sich und beschreibt ziemlich genau den Weg von Microsoft gegen Linux.
Vorherigen Thema betreffend den Desktops, also dass Linux nie die Desktops erobern wird, das ist wahrscheinlich so, wo aber Linux sicher auf der gewinnenden Seite ist in der Serverlandschaft.
Definitiv, kommen wir gleich bei den kommerziellen Geschichten auch nochmal darauf zu sprechen. Es gibt bis auf Desktop eigentlich nur Bereiche, wo Linux gewonnen hat. Und mittlerweile in vielen Bereichen auch die Marktführerschaft hat. Und jetzt meinen wir Linux als Betriebssystem. Also Linux, das System mit Linux-Kernel. Genau.
Ja.
So müsste man es wahrscheinlich richtig sagen.
Ja, und damit sind wir mit dem Überblick durch und damit auch mit dem Block 2.
Genau.
Und wir kommen gleich zurück mit dem dritten Block. Da geht es um die kommerziellen Geschichten rund um Linux.
Genau. Bis gleich.
Tschüss. Wow. Roman, Dirk, ich bin sprachlos. Der Beitrag hat alle wichtigen Ereignisse schön dokumentiert. Vielen Dank. Mit Linux kann und muss man aber auch Geld verdienen, denn nicht alle Entwickler arbeiten nur aus Selbstverwirklichung an Programmen. Diesen kommerziellen Spuren des Pinguins haben sich Dirk und Roman ebenfalls angenommen.
Willkommen zum Block 3. Und wenn es um kommerzielle Interessen geht, muss ich das natürlich machen, weil ich bei einer Bank arbeite. Und ja, es gibt Linux auch in Banken.
Genau. Würde man nicht denken.
Nee, würde man nicht denken, tatsächlich.
Finde es aber schön.
Ich finde es auch gut, aber es ist natürlich nur deswegen da, weil es Firmen gibt, die Linux unterstützen, und da sind wir auch genau mitten im Thema.
Genau. Vorausschickend müssen wir vielleicht sagen, die kommerziellen Interessen, die sichern das Überleben von Linux.
Ja.
Das ist so, ob man das jetzt wahrhaben will oder nicht.
Genau, und das kann man sehen. Es gab 2008 eine Konferenz, in der Greg Croer Hartmann, das ist der, der den Hausmeister für den Kernel 2.6 gemacht hat, mal aufgestellt hat, welche Leute zum Kernel beitragen oder wer überhaupt zum Kernel beiträgt. Der wollte eigentlich damit Canonical bashen, weil die relativ wenig für den Kernel tun. Gut, sie haben andere Stärken gebracht und hat da gezeigt, dass auf dem ersten Platz Amateure liegen mit 17% und die restlichen 83% werden von Firmen und kommerziellen und hauptberuflichen Entwicklern besetzt. Das heißt, Linux ist bei weitem kein Amateurprojekt mehr. Das heißt auch, dass 83% der Leute auf die Sachen gucken, die 17% Amateure tatsächlich da eintüten. Und Amateur heißt in dem Zusammenhang, dass die E-Mail-Adresse keinen Rückschluss auf die Firma geliefert hat, für die derjenige arbeitet. Es könnte durchaus jemand gewesen sein, der das als im Firmenauftrag gemacht hat, aber der halt mit einer anderen Mail-Adresse seine Änderung in die zentralen Verzeichnisse committed hat, also übertragen hat.
Also man kann sagen, tendenziell ist der Anteil der Firmen heute höher, zumal auch diese Zahlen, diese Erhebung schon etwas älter ist, kann man so von der Tendenz her sagen.
Genau, man kann, um ein paar Namen zu nennen, die da in den Top 10 mitspielen, das ist Red Hat als größter Firmenanteil, das ist IBM, das ist Novell mit SUSE und das ist Intel, Oracle, das ist die Linux Foundation und das ist SGI, die eigentlich nur Unix machen, die aber anscheinend auch im Linux-Umfeld sehr, sehr aktiv sind. 2008, immer dazu sagen.
Genau. Da sieht man auch schön, dass die meisten Entwickler arbeiten als Festangestellte.
Ja.
Also am Kern, wir reden hier von Kernel, gibt aber auch natürlich umgebende Applikationen, die davon betroffen sind.
Selbstverständlich, aber da ein Teil oder der größte Teil der guten Hardware-Unterstützung von Linux kommt halt daher, dass es Leute in Firmen gibt, die Module stricken, die dann in den Kernel aufgenommen werden. So wird zum Beispiel die Hardware von IBM, HP und Lenovo fast komplett unterstützt vom Linux-Kernel, weil es halt Entwickler gibt, die in den Kernel zum Kernel beitragen.
Genau. Sind dann wieder Vorteile schlussendlich auch für die Community-Leute. Ganz klar, also das Zusammenspiel funktioniert hier. Bei Linux ist es ja auch so, dass er, wenn man es genau nehmen will, er auch zu den kommerziellen zählt. Die Linux Foundation ist vielleicht nicht ganz kommerziell, aber sie wird ja gespiesen von kommerziellen Firmen.
Genau, aber sie ist, glaube ich, eine gemeinnützige Organisation. Na gut, er ist ein Angestellter einer gemeinnützigen Organisation, also sowas, als solcher ist er natürlich professioneller in dem, was er tut, klar. Ja, genau. Aber er wird von Spenden und Beiträgen, Mitgliedsbeiträgen bezahlt.
Genau. Ja, es gibt ja auch Firmen, die beides tun. Beides in dem Sinn, dass sie kommerziell wirken, kommerziell sind, aber auch in der Community aktiv sind. Ein Beispiel, das ich hier nennen möchte, ist eine Firma aus Deutschland, OTRS, die bekannt geworden ist mit dem Ticketing-System, das sie vertreiben. Das ist unter der GPL lizenziert, das kann man also herunterladen, man kann es verändern, man kann es installieren, wie und wo man will. Es gibt eine Community dazu, wo man Unterstützung findet, aber man kann das Produkt natürlich, wie jede freie Software auch, in Betrieb, in einer Firma einsetzen und kommerziellen Support kaufen bei der OTRS.
Genau, und das ist auch bei den meisten kommerziellen Linux-Distributionen genau das Geldmodell, dass die halt Versionen rausbringen, die selber in der Regel kostenlos sind, aber die Patches und die Aktualisierung davon kosten Geld. Und das wird über einen Supportvertrag, den man mit Jahresmiete quasi abschließt, gewährleistet.
Genau. Und OTRS bietet auch natürlich noch sonst Dienstleistungen an, zum Beispiel das Erstellen von Templates etc., die man dort kaufen kann.
Genau.
Und das Modell funktioniert ganz gut, die nehmen das auch sehr ernst. Die haben ja jetzt einen Menschen abgestellt gehabt, der sich nur um die Community gekümmert hat, schon ist das. Hm. Sehr gutes Modell gemacht, finde ich.
Finde ich auch. Und tatsächlich ist es interessant, dass die beiden größten kommerziellen Linux-Distributionen überhaupt, das ist halt Red Hat und SUSE, dass die ein ähnliches Modell verfolgen. Dass die halt eine Community-Version haben, das ist einmal Fedora und einmal OpenSUSE. Und diese Community-Version unterstützen sie auch. Und sie nehmen halt alles, was von der Community kommt, auch auf in ihre kommerziellen Linuxe. Machen das nochmal schön, hätte ich jetzt fast gesagt. Also veredeln das nochmal, gucken da nochmal genau drüber und übernehmen das dann wieder in ihre kommerziellen Produkte, was ich völlig in Ordnung finde. Ja. Ein sehr gutes Modell.
Weil es ja in beide Richtungen fließt, die Informationen, die Leistungen, und dann passt das ganz gut. Das sind dann auch die Communities, die dann auch gut funktionieren. Bei Ubuntu ist man noch nicht so weit.
Man war mal da. Das ist das wirklich Ärgerliche. Also Canonical hat am Anfang sehr, sehr viel Wert auf Community gelegt und als die Firma 2004 gegründet wurde, wurde ganz klar gesagt, dass der Hauptfokus auf Community ist, aber man muss auch sagen, Mark Shuttleworth hat gesagt, wenn die Firma Canonical nicht innerhalb von 10 Jahren Gewinn einbringend ist, also schwarze Zahlen schreibt, dann wird sie dicht gemacht und im Moment wirkt vieles, was entschieden wird, als letztes Aufbäumen oder als großes Aufbäumen, um Geld verdienen zu können. Zumindest kommt es mir so vor und darunter leidet die Anbindung an die Community.
Genau, und auch das Verständnis in der Community für verschiedene Entscheidungen, die sind nicht, das Verständnis ist teilweise gar nicht da oder man ist nicht gleicher Meinung, es gibt 2 Hälften oder mehr. Und in letzter Zeit sind sehr viele Dinge passiert bei Canonical bzw. bei Ubuntu, die sauer aufgestoßen sind.
Genau, und letztendlich auch der Grund für mich sind, dass ich meine Aktion oder meine Unterstützung da sehr, sehr stark zurückgefahren habe und aus allen offiziellen Ämtern zum Ende des Jahres aussteigen werde. Eben weil es so sauer aufgeschossen ist und weil die Community eigentlich nicht mehr so unterstützt wird.
Bei Ubuntu fällt das halt auch noch schwer, weil Ubuntu ja die Lebensphilosophie abbilden will, alles Menschliche vereinen oder ein Band vom alles Menschlichen zusammenzubringen. Natürlich, das Verständnis ist sicherlich da, dass Canonical Geld verdienen muss, das wissen wir alle, aber es wurde halt zu stark durchgeboxt.
Genau. Also der Ubuntu-Philosophie bin ich auch immer noch verbunden, muss ich sagen, die finde ich immer noch gut, dass alle Teil eines Ganzen sind und zusammen nur was erreichen können, das finde ich immer noch gut und dem verschreibe ich mich immer noch, allerdings dann nicht mehr in der Distribution Ubuntu. Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Und genau das ist, glaube ich, auch das Problem, dass sich die Ubuntu-Linux-Distribution von der Ubuntu-Philosophie immer mehr entfernt. So habe ich den Eindruck. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ihr müsst schon gute Gründe finden.
Linux ist ja ein öffentliches Entwicklungsmodell, an dem jeder teilhaben kann, wenn er will. Wir haben vorher gesehen, dass die kommerziellen Anteile mittlerweile recht hoch sind, aber es gibt immer noch einen recht großen Anteil, fast 1/5 von Menschen, die irgendwo von zu Hause aus am Kernel oder an irgendwelchen Applikationen mitwirken. Das ist sehr erfreulich. Wir kommen im 4. Teil nochmals drauf zurück. Ich möchte das kurz vorgreifen. Dirk hat mir diesen Link geschickt, die Kathedrale und der Basar. Das ist ein Aufsatz.
Von Eric Raymond, ne?
Genau. Ich habe die deutsche Übersetzung davon mir ausgedruckt, das sind ein paar Seiten. Da wird ganz schön beschrieben der Unterschied, wenn ein öffentliches Entwicklungsmodell vorliegt, also quasi der Basar, Oder wenn halt alles sauber strukturiert geschehen muss, wie beim Bau einer Kathedrale.
Genau.
Sehr schön beschrieben, lohnt sich zum Lesen, gibt auch praktische Beispiele dazu. Also er ist ja Mitentwickler von Sandwell, glaube ich. Mhm. Und das ist ganz spannend. Und dieses Modell bietet sehr, also das öffentliche Entwicklungsmodell bietet sehr viele Anhaltspunkte, die sonst nirgends zu finden sind.
Ganz genau. Was total interessant ist, ist, dass dieses Modell am Anfang belacht wurde, weil gesagt wurde, wenn jeder dazu beitragen kann, kann ja nur Schrott dabei rauskommen. Allerdings hat diese Community, dieser Bazar, ein Regulativ entwickelt, der bitte nicht schneiden. Ein Modell entwickelt, in dem sich Qualität einfach durchsetzt, weil alle Änderungen, die einfließen, von anderen auch begutachtet werden und auch anhand der Qualität halt im Kernel bleiben oder nicht drin bleiben. Und damit hat sich dieses öffentliche Modell tatsächlich durchgesetzt.
Ja. Und hat auch dazu beigetragen, dass es kommerziell erfolgreich wurde, Linux. Wir haben vorher im zweiten Teil auch teilweise gesehen, vielfach ist es gar nicht sichtbar, dass da Linux läuft, auch im kommerziellen Bereich. Und dort ist sicherlich ein Teil des Durchbruchs von Linux passiert. Also wenn man nur die Appliance anschaut, also die Boxen, die überall rumstehen und mit Linux laufen.
Genau, und da vielleicht mal, sei mal die Fernsehboxen genannt, die man zu Hause stehen hat, wo man mittlerweile digitales Fernsehen mit empfangen und aufzeichnen kann, die laufen alle zumeist unter Linux tatsächlich. Und eigentlich müsstet ihr eine Kopie der GPL bekommen, wenn sie unter Linux laufen. Bekommt ihr aber leider nicht immer. Oder vielleicht nur auf einer CD.
Ja. DVD-Player auch sehr oft mit Linux. Und auf dem Vormarsch sind im Moment die Mobile-Phones.
Absolut, mit Android ist halt, Android hat ja alle anderen Smartphone-Betriebssysteme überholt. Ich habe die letzte Statistik gesehen. Das ist dreimal so viel Android wie iPhone verkauft worden tatsächlich. Über die Qualität möchte ich da noch nichts sagen. Ich glaube, da ist iPhone noch vorne, aber es kann auch vorne sein, was es halt wesentlich weniger Hardware unterstützen müssen. Das ist immer noch so ein Manko. Ein sehr geschlossenes Ökosystem erlaubt auch einen sehr hohen Grad an Spezialisierung, der halt bei Android nicht gegeben ist. Und es muss noch ein bisschen offener werden. Also so wie es momentan ist, gefällt es mir noch nicht ganz so, aber es ist auf jeden Fall eine gute Alternative.
Auch teilweise kommerziell. Es gibt da zwar sehr viele Missachtungen der GPL und ähnlichen bei diesen Mobile Phones. Ich hoffe, da kommt etwas Ordnung rein. Und es gibt auch Leute, die behaupten, Android wäre gar kein Linux. Und zwar nicht jetzt technisch, sondern halt einfach ein verkrüppeltes oder irgendein umgebautes oder ungemorkstes Linux. Man kann sich da mal die Root-Verzeichnisse anschauen, die erinnern so gar nicht an Linux.
Genau, aber da wir ja wissen, dass es nur der Kernel ist, kann der Rest ja auch ganz anders aussehen. Das ist ja wieder gar kein Problem, das ist ja das Userland. Aber es ist schon spannend zu sehen, also diese Kritik, dass irgendwelche Sachen kein richtiges Linux mehr sind, die gibt es relativ häufig. Ist zum Teil tatsächlich auch wahr, muss man ganz klar sagen.
Auf der Serverseite ist ja schon seit Jahren Linux recht gut vertreten. Apache ist zum Beispiel so eine Applikation, also ein Webserver, der sehr häufig benutzt wird. MySQL gibt es da, PHP und all die Sachen, die auch kommerziell.
Genau, die meisten, tatsächlich ist es so, dass mittlerweile Linux das am weitesten verbreitete Serverbetriebssystem ist. Und sie kannibalisieren jetzt gerade bei Unix. Ich sehe es bei uns selber in der Firma, dass vieles, was unter derzeit Solaris läuft, auf Linux umgestellt wird. Da wird halt nicht auf Windows umgestellt, sondern auf Linux. Bei Windows-Services ist es eher selten, dass die auf Linux umgestellt werden, weil es als Exchange zum Beispiel nicht für Linux gibt. Aber alle größeren Softwaren, wie auch Datenbanken, DB2, Oracle, was auch immer, gibt es zumeist auch in einer Linux-Version. Und die meisten Benchmarks werden mittlerweile tatsächlich da gefahren. Früher war es mal High Prices Unix, also HPUX oder Solaris, und mittlerweile werden die ganzen Geschwindigkeitstests auf Linux gefahren.
Währenddem halt, wie wir vorher schon gesagt haben, auf dem Desktop-Rechnen Linux nicht wirklich durchgebrochen ist.
Nein.
Wir liegen im Moment bei knapp 2%, glaube ich.
Mhm, ich meine auch.
Für mich persönlich ist das sehr sympathisch, aber es gibt Menschen, die berechtigterweise gerne hätten, dass Linux noch etwas verbreitet.
Es wäre auch mal interessant zu sehen, wie viel, also man kann natürlich nur schätzen, wie viel Linux es gibt. Meistens, das hat Roman im letzten Teil schon erwähnt, werden Webserver-Statistiken als Maß genommen. Wenn wir jetzt mal an die sogenannte dritte Welt nennen, wo es kaum Internet gibt, dann bringen Webserver-Statistiken relativ wenig. Und ich kann mir vorstellen, dass es da aufgrund der nicht vorhandenen Lizenzkosten doch häufiger zum Einsatz kommt als im Rest der Welt. Und andere Betriebssysteme wie das neueste Mac OS X, das lässt sich zum Beispiel ohne Internet gar nicht installieren. Das heißt, dass die von vornherein diesen Markt gar nicht haben werden. Und genaue Statistiken wird es vermutlich nicht geben. Es gibt das Linux Counter Projekt, was allerdings eigentlich auch mehr oder weniger nur schätzt.
Genau. Ein ganz interessantes Feature oder interessante Information dazu: auf den 10 schnellsten Supercomputern dieser Welt läuft immer Linux.
Genau, Oracle Red Hat überwiegend. Wir verlinken euch das. Und diese Supercomputer werden benutzt, um zum Beispiel Wetter zu berechnen, weil es hochparallelisierbar ist.
Ja. Und ein weiterer Punkt, was die kommerzielle Seite betrifft, mit der LPIC-Prüfung, Linux Professional
Institute Certificate vielleicht, irgendwie so. Können sollte, genau. Was natürlich nichts über den praktischen Nutzen sagt. Ich habe einen Kollegen in Singapur, der mir runtergebetet hat, wie viele Zertifikate er hat. Und dann habe ich gehört, dass er 22 ist. Und da habe ich gedacht, ja, okay, du magst alle Zertifikate haben, aber über deine Berufserfahrung sagt das nichts.
Genau. Die zählt doch auch noch ein klein wenig. Zum Glück.
Zum Glück.
Ja, das ist der kommerzielle Aspekt von Linux.
Genau, ein wenig im Schnelldurchgang, weil wir auch nicht alles aufzählen wollten, aber die groben Richtungen habt ihr in jedem Fall mitbekommen.
Ja. Und bevor wir jetzt zum vierten Block kommen, machen wir eine Pause.
Tiddledü.
Da haben die beiden wirklich gut beschrieben, warum auch bei Linux Geld eine wichtige Rolle spielt. Ich finde ja diese kleinen Reader, die es inzwischen gibt, sehr anziehend. Die haben immer sowas von Star Trek, wenn man damit seine digitalen Bücher liest. Ich persönlich habe aber festgestellt, dass ich gedruckte Bücher, also auf toten Baum, noch ein bisschen lieber mag. Egal auf welchem Medium ihr eure Bücher lest, Roman und Dirk haben einige Buchempfehlungen für euch.
Wir machen weiter mit dem abschließenden Block, der Nummer 4, und wir sprechen noch kurz über Bücher und um Linux. Dirk und ich haben einige gelesen, Dirk hat sogar eins mitgeschrieben.
Ja.
Und wir nennen hier ein paar Bücher, die uns besonders aufgefallen sind, möchten aber darauf hinweisen, dass unsere Aufzählung erstens nicht abschließend ist und zweitens es sich hier wirklich um eine persönlich gefärbte Auswahl handelt.
Genau, was uns noch wichtig ist, ist, dass wenn ihr noch andere Bücher kennt, ihr die gerne uns nennen solltet.
Ja.
Also wir würden es sehr begrüßen, wenn ihr noch weitere Bücher kennt und noch nennen könnt. Open Books wären natürlich bevorzugt, wenn man die online lesen kann, aber auch natürlich kommerzielle Bücher.
Als erstes Buch haben wir Linux, das umfassende Handbuch. Das ist im Galileo Verlag von Bonn erschienen. Es gibt mittlerweile die dritte Auflage zu diesem Buch, und geschrieben haben das Johannes Böttner und Steffen Wendzell, wenn ich das richtig sage.
Ja.
Das Buch ist mittlerweile 1200 Seiten dick.
Uiuiuiui.
Ist kaum in der Hand zu halten, richtig. Es ist zu dick. Ich habe auch dem Verlag geschrieben, sie müssten eigentlich zwei Bücher draus machen, damit man da wirklich auch gut damit umgehen kann. Aber das ist so die Linux-Bibel für deutschsprechende Menschen.
Ich habe noch eine Linux-Bibel. Das ist die Linux-Bibel, mit der ich Linux gelernt habe. Das ist der Kofler. Erschienen bei Edison Wesley, mittlerweile in der 10. Auflage erschienen. Heißt jetzt Linux 2011. Gibt seit 15 Jahren, 10. Auflage, ist 1280 Seiten auch stark, also auch kaum noch in der Hand zu halten. Unglaublich umfassend, unheimlich viel drin. Wichtig, distributionsübergreifend, und auf jeden Fall eine gute Empfehlung und auch ein guter Einstieg.
Genau.
Ich würde mir wünschen, dass die Leute mehr auf E-Books setzen, tatsächlich.
Ja.
Und auch Galileo, muss ich mal mit meinem Lektor sprechen.
Ja. Galileo macht es ja teilweise, aber nicht überall.
Ja, aber auch nicht so, dass es für die E-Book-Reader geeignet ist, sondern nur, dass man es online sehen kann. Das ist ein bisschen doof. Aber da können wir vielleicht mal. Na, das ist, ich denke mal, der Markt oder die ganze, na, wie sagt man? Ich komme. Nein, die ganze Branche ändert sich sowieso. Ja. Da wird sich sicherlich noch was tun.
Weil die totgesagten E-Book-Reader wieder auferstanden sind.
Genau. Und es wird trotzdem noch Bücher geben, das ist auch gut so.
Wir haben es eingangs erwähnt, Dirk hat ja in einem Buch mitgeschrieben, wir haben bei Daimart darüber ausführlich berichtet, in einer extra Sendung oder in einer, nein, nicht extra, es war eine normale Episode, glaube ich.
Nee, ich meine, wir hätten tatsächlich so einen Shortcast gemacht.
Ah, okay, weiß ich gar nicht.
Ja, ja.
Senilität.
Altersbedingt, genau.
Ja, ja, klar. Dürfen wir auch nach 20 Jahren.
Genau.
Und das Buch, das von ihm und seinen 5 Kameraden oder 4 Kameraden stammt, das nennt sich Linux Server, das Administrationshandbuch, ebenfalls erschienen im Galileo Verlag in diesem Jahr, in der ersten Auflage und ist meiner Meinung nach ein ganz gutes Buch.
Dankeschön.
Gut leserlich, gut geschrieben, verständlich und hat praktisch alles drin, was man braucht, um einen Server betreiben zu können.
Verkauft sich ganz gut, wird gerade nachgedruckt, weil die erste Auflage so gut wie vorbei ist. Genau.
Schön.
Ja, finde ich auch. Freue ich mich auch riesig drüber. Es gibt ein analoges Buch dazu auch von Alison Westley, das heißt einfach nur das Linux-Administrationshandbuch. Verlinken wir euch auch. Ist ein bisschen älter leider, ist eine Übersetzung eines englischsprachigen Titels. Lohnt sich aber auch zu lesen. Aber ich meine, wer mein Buch liest, der braucht das nicht. Wer mein Buch liest, der braucht das nicht. Nein, aber tatsächlich ist es auch ein sehr gutes Buch. Also da spielt auch viel, glaube ich, die eigene Meinung und der eigene Geschmack eine Rolle, was man lieber mag.
Ja.
Beide Bücher, die wir jetzt erwähnt haben, sind nicht für Einsteiger geeignet, die beiden letzten, sondern für Fortgeschrittene und die beleuchten nicht alle Themen ins Detail. Dafür gibt es Spezialbücher.
Ja, das ist immer ein wichtiger Aspekt. Server geht, der sehr breit ist.
Genau.
Eines meiner Lieblingsbücher stammt aus dem O'Reilly's Taschenbuchverlag. Linux kurz und gut. Da gibt es ja etliche Bücher, die mit kurz und gut enden. Das sind meistens Taschenbücher, sehr kurz gehalten. Und in diesem Linux kurz und gut werden die einzelnen Befehle aufgelistet und ganz kurz erklärt. Bei Bedarf gibt es jeweils 1 oder 2 Beispiele. Es ist nicht ein Buch zum Lesen, sondern es ist ein Buch zum Nachschlagen, wie mache ich was. Dass man neben der Tastatur liegen haben kann, es ist auch nicht so dick, also hat vielleicht 100 Seiten oder so.
Da gibt es auch ein Buch, was ich total unterschätzt habe oder überschätzt habe, das nennt sich Linux in a Nutshell, ist auch erschienen im O'Reilly Verlag und listet eigentlich nur Manpages auf. Und das hilft, wenn man ein Buch haben will, um Manpages zu lesen. Und dort sind sie in Deutsch übersetzt drin. Ich hatte mir was anderes davon versprochen. Manchmal kann man halt online auch nicht so gute Bücher bestellen. Es ist ein sehr gutes Buch, wenn man Manpages gerne gedruckt haben möchte. Wenn man davon erwartet, etwas über Linux zu lernen, ist es eher schwierig.
Dann gibt es wieder ein Buch aus dem Hause Galileo. Das nennt sich Linux Hochverfügbarkeit. Ich habe das Buch zu Hause allerdings nicht oder noch nicht gelesen. Es behandelt in 5 Abschnitten die Hochverfügbarkeitsmöglichkeiten von Linux. Ja, wer sich mit diesem Thema auseinanderschlagen muss oder darf, findet hier wahrscheinlich auch die nötigen Antworten.
Genau, ich würde gerne jetzt ein Online-Buch vorschlagen. Das ist die The Cathedral and the Bazaar. Das ist das, was Roman gerade angesprochen hat. Oder die Kathedrale und der Bazar, der über die Prinzipien von verteilter Softwareentwicklung schreibt, aber in einer ganz einfachen Form. Es ist wirklich kein komplizierter Text, aber er lohnt sich in jedem Fall zu lesen.
Ja, genau. Ich habe es gelesen, ich habe es vorher kurz erwähnt. Es gibt ja eine deutsche Übersetzung.
Mhm.
In einem guten Deutsch, also kein Roboterdeutsch, wirklich sauberes Deutsch, lohnt sich. Da darf man das auch mal auf einen toten Baum drucken.
Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Das ist eins der Bücher, oder einer der Texte, der mich mit sehr, sehr stark beeinflusst hat tatsächlich.
Genau. Ich habe es auch meiner Freundin gegeben und die hat das gelesen, obwohl sie nicht so technisch interessiert ist.
Und, wie fand sie es?
Ja, ganz gut. Sie hat mal einen Einblick auch bekommen, was wir überhaupt machen.
Okay.
Die hat ja keine Ahnung, was ist das mit dem ganzen Open Source Zeug. Mhm. So spielt ihr alles so.
Ja. Das hilft mal neu drüber nachzudenken, ja, oder?
Genau. Mhm. Wir haben sie im zweiten Teil auch kurz gesehen oder gehört. Debian gehört ja immer noch zu den führenden Distributionen. Und da gibt es natürlich auch Literatur dazu. Das Debian GNU Linux, das umfassende Handbuch, ist eins davon, das man stellvertretend jetzt hier erwähnen kann für alle Distributionen, die wahrscheinlich Bücher auch anbieten. Stammt aus dem Galileo Verlag wieder. Geschrieben hat das Heike Jurzig. Jurzig, ja, das ist richtig gesagt. Und behandelt halt Debian in einer außerordentlichen Tiefe, ist in der dritten Auflage erschienen.
Ja, dann gibt es die Biografie von Linus Torvalds, die unter dem Titel Just for Fun erschienen ist. Ja, ob sich das jetzt wirklich zu lesen lohnt, weiß ich nicht, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick hineinzuwerfen. Man merkt sehr, sehr schnell, dass Linus ein stinknormaler Mensch ist, mit allen Schwächen und allen Stärken, und dass seine Entscheidungen nicht alle mit einem Heiligenschein getroffen wurden, sondern tatsächlich auch unter rein pragmatischen Gesichtspunkten zum Teil getroffen wurden. Es gibt einen relativ guten Einblick in die Person Linus Torvalds. Ich habe es gelesen, ich bereue es nicht, dass ich gelesen habe, aber ob ich das jetzt jedem empfehlen würde, weiß ich nicht.
Ja, es gibt ja mittlerweile auch ein Taschenbuch davon. Das sind ja nicht so.
Ja.
In die ähnliche Kategorie fällt das Buch Die Anarchie der Hacker von Christian Imhorst. Das ist im Tektum Wissenschaftsverlag Marburg erschienen. Darin geht es um Richard Stallman und die freie Softwarebewegung. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Buch, sehr spannend auch geschrieben, wenn man sich für die ganze Szene interessiert und ein bisschen für die Geschichte. Auf dem Ubuntu-Blog habe ich einen kleinen Podcast dazu veröffentlicht, der das Buch bespricht.
Sehr gut.
Christian ist im Moment an einer nächsten Auflage oder mindestens am Studieren, ob er eine machen soll. Da gab es neulich auf Google Plus eine Diskussion dazu.
Oh, dann sollte ich den mal in meine Kreise aufnehmen.
Ja, hast du den nicht dabei?
Nee. Gut, wie heißt er?
Der heißt Christian Imhorst.
Ja, den kenne ich aber.
Ja.
Das ist kein Unbekannter.
Genau. Und also mir gefällt das Buch sehr.
Also insgesamt kann man sagen, also es gibt natürlich auch von den beiden Verlagen, Edison Wesley und Galileo Press, sehr, sehr gute Bücher zu Ubuntu Linux. Ja.
Und auch zu verschiedenen Applikationen, also Office Org zum Beispiel.
Natürlich.
Oder LibreOffice, das wird da sehr gut besprochen und erklärt in den Büchern, aber auch MySQL oder Java oder was man auch haben möchte.
Ja, genau.
Ganz gute Bücher bei Galileo Press. Und die arbeiten ja auch ein bisschen mit der Community zusammen, haben extra eine Frau dafür abgestellt. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber auch Aureli hat gute Bücher, auch gute freie Bücher, können wir vielleicht auch noch verlinken.
Sollten wir, ja, die Open Books, genau.
Genau, gibt es auch deutsche Exemplare. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob man dort ein PDF runterkriegt oder auch nur am Browser lesen kann. Das weiß ich jetzt nicht.
Ich meine, man kann sie nur im Browser lesen.
Ja, das ist eben ein bisschen doof.
Aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass man mit Büchern von O'Reilly, Edison Wesley oder Galileo Press eigentlich nichts verkehrt machen kann. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich auch in dem Verlag ein Buch veröffentlicht habe, sondern auch, weil ich wirklich die Qualität der Bücher außerordentlich gut finde.
Das ist ja auch das Schöne, wenn man häufiger Bücher kauft. Mit der Zeit lernt man die Verlage kennen und vertraut ihnen dann auch oder nicht. Und bei den drei genannten kann man davon ausgehen, dass die keinen Schrott veröffentlichen.
Genau, es ist vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, so als Außenstehender, der nicht mit Buchverlagen zu tun hat, dass man bei den Verlagen, wenn man eine Rezension veröffentlicht, auch oft ein Rezensionsexemplar bekommen kann. Das heißt, ein Ansichtsexemplar. Die einzige Bedingung ist, dass man dazu einen Artikel schreibt.
Genau. Ich tue das oft. Und bekomme so auch die, darum habe ich so viele Bücher von Galileo. Wobei ich nur immer die nehme, die mich auch wirklich interessieren.
ja, das andere macht ja auch relativ wenig Sinn, oder?
Das ist doch eine gute Möglichkeit, weil ein gutes Fachbuch kostet halt dann schon sehr schnell mal 80 Euro.
Oder so. 50 Euro, 60 ja. Euro, genau.
Ja, da ist man schnell. Und das lohnt sich dann vielleicht, wenn man das Buch dann gelesen hat, noch 2, 3 oder 4 Seiten zu schreiben.
Ja, genau. Und man muss auch vielleicht mal auch vielleicht da zu dem Hintergrund mal sagen, dass sich Fachbücher nicht so gut verkaufen wie Romane. Deswegen sind die teurer, weil natürlich die Grundkosten wie das Einrichten der Druckplatten, das Setzen des Textes und. Das Setzen selber ist aufwendiger, das Einrichten der Druckplatten kostet das gleiche, aber das macht man, ist ein einmaliger Kostenpunkt, den man machen muss und danach wird es für Großauflagen einfach verschwindend gering. Die Auflagen bei Fachbüchern sind nicht so gut, aber die ganzen Dienstleistungen, die ein Verlag erbringt bei Fachbüchern, sind doch erheblich aufwendiger als bei Romanen. Und diese werden auch bei E-Books nicht wegfallen. Also es fällt toter Baum weg, wenn man ein E-Book hat. Es fällt Transport weg, wenn man ein E-Book hat. Aber die ganzen inhaltlichen Arbeiten, die geleistet werden, die fallen nicht weg und die sind aufwendiger als bei Romanen.
Ist so. Schon alleine deswegen, weil bei Fachbüchern sich dort um konkrete Sachen dreht, die auch stimmen müssen. Oder böse gesagt, ein Romanautor darf lügen.
Darf sich nur nicht erwischen lassen?
Ja.
Ich muss da vielleicht eine Anekdote erzählen. Ich habe Jeffrey Deaver kennengelernt in Köln. Jeffrey Deaver hat eine ganze Reihe an Romanen geschrieben, Krimiromanen, Der Knochenjäger oder Der Knochensammler war einer, von einem behinderten Ermittler, der mit einer Polizistin zusammenarbeitet, gespielt in einem Film von Denzel Washington und Angelina Jolie. Und der hat halt von seinen Büchern erzählt und hat erzählt, wie viel er recherchiert, um so ein Buch zu erstellen. Das ist total viel. Habe ich mir so nicht vorgestellt. Und er hat sich bei der Belegschaft, bei den Leuten in dem Saal dafür entschuldigt, dass er zum Teil fachliche Fehler gemacht hat. Weil er gesagt hat, wenn ich einen fachlichen Fehler mache, dann trübt das ihr Lesevergnügen und das möchte ich nicht. Der hat zum Beispiel einen falschen BMW in einem Roman auftauchen lassen, den es zu dem Zeitpunkt, zu dem der Roman spielte, noch gar nicht gab. Und das ist einem Leser aufgefallen, der hat sich bei ihm beschwert. Gibt es. Mir wäre sowas nicht aufgefallen. Und hat sich dann dafür entschuldigt. Aber ich gebe dir recht, bei Fachbüchern ist das viel, viel entscheidender.
Natürlich, klar. Ja, das sind so die Schinken, die wir euch empfehlen wollen. Wie Dirk gesagt hat, wenn euch jetzt weitere einfallen, rüber mit den Titeln, wenn es geht mit der ISBN-Nummer, dann können wir die auch nachträglich noch da verlinken oder sonst irgendwie darauf zurückkommen.
Genau. Wir haben jetzt bestimmt 1000 Sachen vergessen, die man noch nennen könnte, aber das ist unsere kleine Auswahl von Titeln, die interessant zu lesen sind.
Ja. Okay.
Genau.
Das war der Block 4.
Genau.
Und damit haben wir es geschafft.
Puh.
Damit habt ihr hoffentlich genug Buchhinweise für dunkle Herbstabende erhalten. Linux und Sicherheit. Das sind zwei Worte, die viele Menschen relativ nahe miteinander verbinden. Henrik hat für euch Beispiele, warum das auch wirklich so ist.
Security Live Linux Distributionen. Was ist das eigentlich? Nun, im Grunde ist das eine Zusammenstellung von Tools zur Administration und Fehlersuche in Netzwerken. Darüber hinaus können hiermit auch Sicherheitsanalysen im Netzwerk durchgeführt werden. Es können Fehler oder Sicherheitsprobleme auf Applikationsebene, in Datenbanken und auch bei Web-Applikationen durchgeführt werden. Und zu guter Letzt können noch forensische Analysen nach einem Sicherheitseinbruch durchgeführt werden. Wie unterscheidet sich jetzt eine Security Linux Live CD von einer normalen Linux Live CD? Wie zum Beispiel Knoppix, die vielen bestimmt ein Begriff ist. Im Grunde genommen ist das nur die Zusammenstellung der Tools, die hier recht spezifisch und angepasst sind. In meisten Fällen werden wir auf einer Security Live Linux Distribution kein Programm wie LibreOffice, GIMP oder Spiele finden und auch bei den Browsern und normalen Tools ist das hier recht eingeschränkt. Die Zusammenstellung der Tools ist, wie gesagt, recht strukturiert aufgebaut. Zum einen gibt es dort Programme und Tools zur Informationssammlung. Das heißt, ich muss ja erstmal schauen in meinem Netzwerk oder auf meiner Festplattenpartition, was hier los ist. Darüber hinaus gibt es einen Bereich, der sich mit dem Netzwerkmapping beschäftigt, damit ich also auch einen Überblick über mein komplettes Netzwerk bekomme. Dann gibt es den Punkt der Verwundbarkeitsüberprüfung. die dann meistens nochmal aufgeteilt ist nach Herstellern wie zum Beispiel Cisco oder HP oder Datenbanken. Und die Web-Security spielt hier eine Rolle. Dann gibt es den großen Bereich der Penetrationstests. Hier ist das Wort, was häufig verwendet wird, das Metasploit Framework. Dann gibt es die Privilege Escalation, das heißt, da schaut man dann nach, ob eine Passwortattacke überhaupt erfolgreich wäre. Dann gibt es den Bereich der Zugriffskontrolle, da schaut man dann, ob überhaupt eine Schadsoftware eine Möglichkeit hat, entweder in das System oder in das Netzwerk einzudringen. Dann gibt es noch den Bereich der Radioanalyse, das, was man im Allgemeinen unter WLAN, RFID und Bluetooth versteht. Dann noch die VoIP-Analyse und fast zu guter Letzt möchte man schon sagen, die digitale Forensik, sprich die Dateiuntersuchung oder Image-Untersuchung von Festplatten und auch die sichere Zerstörung von Daten. In den meisten Linux-Security-Live-Distributionen sind dann noch kleine Tools eingebaut, wie mindestens natürlich ein Internetbrowser, oftmals Firefox, aber auch kleinere. Dann ein kleines Notepad, damit man etwas mitschreiben kann, ein Screenshot-Programm. Und in den meisten Fällen war es das dann auch schon. Wozu kann ich denn jetzt eine Linux Live Security CD überhaupt verwenden? Es gibt hier viele Beispiele, wie zum Beispiel, ich habe eine WLAN-Ausleitung, zum Beispiel einer kleinen Firma. Und da sind, sagen wir mal, 5 bis 8 Access Points verbaut. Und irgendwann nach so 1 bis 2 Jahren, das Ganze funktioniert zwar noch, soll dann überprüft werden, ob die WLAN-Ausleuchtung grundsätzlich in Ordnung ist, ob man also in jedem Bereich wirklich Empfang hat oder ob jetzt hier irgendwo Löcher da sind, weil man vielleicht die Firma ausbauen möchte und dann schauen will, ob die 5 bis 8 Access Points reichen. Und zum anderen, ob die eingesetzte Hardware auch in Anführungsstrichen sicher ist. Es ist schon oftmals vorgekommen, dass zum Beispiel wilde WLAN-Access Points beziehungsweise durch irgendwelche Mitarbeiter-Tools oder auch solche sogenannten WLAN-Radios oder auch ein WLAN-fähiger Fernseher mit in das WLAN gestellt wurde. Und das bietet natürlich dann einen Punkt, wo jemand grundsätzlich von außen eindringen könnte. Und um sowas abzustellen, gibt das dann eine WLAN-Analyse. Oftmals kann es auch passieren, dass in einem Netzwerk ein hoher Netzwerk-Traffic auftaucht und mit einigen Tools, speziell auf so einer Security-Live-CD, kann man das dann überprüfen, ob das dann zum Beispiel ein defekter Switch, ein Fiber-Channel-Switch oder etwas Ähnliches ist. Oder man kann also auch dann wirklich bis zum Schluss nachschauen, wenn ein Rechnerangriff passiert ist und vielleicht sogar Datenklau betrieben worden ist, dass man über die entsprechende Forensik dann ein Image dieses kompletten Rechners sichert und dann eine Image-Analyse durchführt. Welche Distribution gibt es nun? Im Moment gibt es grundsätzlich 3 größere Security-Live-CDs, die mir einfallen oder die mir über den Weg gelaufen sind. Es wird darüber hinaus noch viele andere geben, aber die 3 sind eigentlich so, die im Moment am Markt, sag ich mal, sind. Das ist zum einen die Fedora Security Spin, zum anderen Blackbuntu und zum dritten das wohl bekannteste System, die Backtrack-CD. Die Fedora Security Spin basiert auf der aktuellen Fedora-Version, das ist im Moment Fedora 15. Diese Security Spin CD sieht relativ normal zur normalen Fedora-Version aus. Es ist eine ganz normale GNOME 3-Oberfläche. Dies passt sich dann natürlich gerade im Enterprise-Umfeld an, wenn man sich also vorstellt, dass man mit einem Notebook, mit einer geladenen Security-Live-CD irgendwo durchs Unternehmen läuft, sieht das doch dann noch relativ normal aus, wenn vielleicht einmal ein Abteilungsleiter oder ein Chef einem über die Schulter schaut. Die Tools hier drauf sind auch relativ allgemein gehalten. Es sind also nicht ganz so viele Tools wie auf der Blackbuntu oder sogar der Backtrack-CD drauf. Hier wird der Fokus eher auf das Security-Testing und das Reparieren und Wiederherstellen der Systeme gelegt. Die Installation ist hier also auch über einen Kickstart-File möglich. Für all diejenigen, die sich das ISO-File nicht komplett runterladen wollen. Und wer zu Fedora Security Spin dann Fragen hat, findet hier eine reichhaltige Community über das Internet mit IRC-Channeln und einer Mailingliste. Dann kommen wir schon zur Blackbuntu, die zurzeit in der Version 0.3 verfügbar ist. Das basiert auf einem Ubuntu 10.10. Hier sind etwas mehr Tools als in Fedora, aber um einiges weniger noch wie in der Backcheck-CD. Die Community ist hier über die normale Community abgebildet. Das heißt, man findet in der normalen Ubuntu-Community alles, was man dazu wissen muss. Der Download von Blackbuntu ist über ein ISO-File, ein VMware-Image oder ein VirtualBox-Image und als eine KDE-Version möglich. Dann kommen wir zur Backcheck-Version 5 zurzeit. Das ist das sogenannte Schweizer Taschenmesser der Security-Linuxe. Hier gibt es also am weitaus meisten Programme. Hier werden also auch die VoIP-Analyse, digitale Forensik und gerade die Radioanalyse, sprich das WLAN-Testen, sehr stark verfolgt und auch die Tools immer weiterentwickelt, die dann natürlich in anderen Security-Linuxen mit einfließen. Die Paketliste lässt sich hier am einfachsten durch dpkg-list ausgeben. Bei den anderen Security-Linux-Versionen von Fedora und Ubuntu wird meistens im Wiki eine Liste hinterlegt. Das ist bei Backcheck leider noch nicht der Fall, obwohl es schon sehr, sehr lange gibt. Das hat eine sehr lange Historie. Hier gibt es also auch eine sehr große Community im Internet. Auf der Backcheck-Seite gibt es sogar eigene Schulungen zu dem Thema. Und der Download von Backcheck ist als 32- und 64-Bit-Version möglich. Die Backcheck gibt es als GNOME- und KDE-Version, als VMware-Image, als ISO-Image. Und das Ganze kann man entweder direkt von der Backcheck-Seite oder als Torrent-File herunterladen. Ich kann jedem Administrator oder ambitionierten Netzwerker nur empfehlen, mindestens eine Security-Linux-CD in der Notebook-Tasche oder in der Schreibtischschublade zu haben, weil man wieder in die Versuchung kommt, einmal entweder seinen Rechner auf verloren gegangene Daten zu untersuchen, nachzuschauen, ob dort irgendein Virus, ein Trojaner oder sonst etwas drauf ist, oder das komplette Netzwerk nach irgendwelchen Problemen durchsuchen muss. Und dies von einem, sagen wir mal, kompromittierten Rechner aus zu machen, wo man sich eigentlich nicht sicher sein kann, ob da nicht sogar eine Schadsoftware drauf ist, ist dann immer recht schwierig. Auch ist es ja immer so, dass man ein komplettes System einfach auf dieser CD oder DVD bei sich hat. Man kann das Ganze natürlich auch auf einem USB-Stick installieren oder sogar von einer externen Festplatte laden. Bei den Images bzw. bei den virtuellen Maschinen, in den meisten Fällen wird das VMware sein, ist es also auch kein Problem, die dann später zu laden und insofern relativ schnell Probleme im Netzwerk und um das Netzwerk herum aufzuspüren.
Natürlich hilft es gerade im Sicherheitsumfeld, dass der Linux-Kernel quelloffen ist. So kann man das System komplett nachvollziehen und verstehen. Damit haben wir das Ende dieser Sendung erreicht. Wir hoffen, euch hat die Jubiläumssendung gefallen. Das war die vorerst letzte regelmäßige Magazinsendung. Im September 2011 wird sich das Team von Radio Tux zur Klausurtagung treffen und dort über den Fortbestand der verschiedenen Formate entscheiden. An dieser Sendung waren für euch unter der Leitung von Tobias beteiligt Roman, Dirk und Henrik. Die Stimme für euch hieß Sebastian. Macht's gut und spielt immer brav die Security-Patches ein.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
B-Linux
und Tarent.
Fairtrade Software.